Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Was gibt es Schöneres als am Montag nach einem langen, langen, langen Montag um 19 Uhr endlich die Footballerei. Ein knappes Stündchen, das haben wir bis jetzt immer hinbekommen, machen wir heute auch wieder. Ich weiß, was noch schöner ist, und zwar die Tatsache, dass ich es nicht alleine machen muss. Bei mir hier im Studio sitzt Lennart. Lenny, schön, dass du da bist.
Ja, na ja, wenn dann alle. Ja. Schön, dass auch du da bist.
Ja, wir machen das heute mal ganz anders. Ich sitze nämlich jetzt heute auf dieser Seite mal wieder. Und wir haben natürlich auch noch nicht nur uns beide, sondern es gibt natürlich auch noch zwei Legenden, die wir zugeschaltet haben. Zum einen haben wir Florian Hauser von The Zone, Sportkommentator, Moderator, die Stimme kennt man, wie man so schön sagt. Flo, ich freue mich total, dass wir endlich mal eine coole Sendung zusammen machen. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch. Schönen Abend in die Runde, Part 2. Ich bin sehr gespannt, was wir heute alles rausposaunen werden. Danke für die Einladung.
Ja, und natürlich, ich habe mir also wirklich aufgeschrieben, ja, Moderation macht Max, Lennart ist mein Experte, dann haben wir noch einen DAZN-Experten mit Flo und bei Detti habe ich nur Legende daneben geschrieben. Ist das in Ordnung für dich, Detti?
Ja, ich hab eigentlich damit gerechnet, dass du Maschine sagst, aber Vollmaschine ist jemand anders, deswegen.
Vielen Dank, schön. Max. Schön, dass du da bist, Detti.
Es wird vermutlich, wie immer, Hashtag. Mir fällt nur ein Hashtag ein, Max.
Weltklasse. Absolut Weltklasse. Wir haben heute, fangen wir natürlich an mit dem großen Trade-Massaker. Da wird Detti gleich ein paar Sachen zu sagen. Wir wollen über die Defense-Signings in der Free Agency sprechen. Das habt ihr letzte Woche nicht mehr ganz geschafft, nachdem euer Stündchen rum war und die Tagesschau anfing. Und wir wollen natürlich auch noch mal am Ende so ein bisschen die Gewinner der Free Agency so ein bisschen herausstellen. Hat sich jeder ein Team rausgesucht. Da werden wir auch noch zwei, drei Sätze drüber verlieren. Aber als allererstes, Detti, erklär uns doch mal bitte, was war denn da los und wer lächelt jetzt und wer ist jetzt glücklich und wer ist unglücklich und wer sollte sich besonders freuen? Führ uns doch mal so ein bisschen durch, was ist denn da eigentlich passiert?
Ja, es war natürlich ein Big Splash, so wie man das in Draft Day von dem damaligen Besitzer der Browns in dem Film kennt. Also we need a splash und den Splash haben jetzt in dem Fall vermutlich hauptsächlich die 49ers gemacht. Vor ein paar Tagen, die haben nämlich ihren Pick Nummer 12 getauscht und gehen auf die Nummer 3, haben dafür zwei First-Rounder an die Miami Dolphins übertragen. Die Miami Dolphins haben dann einen dieser beiden First-Round-Picks, beziehungsweise sie hatten ja sowieso schon einen von zwei von 2022, haben dann einen wieder weitergereicht an die Philadelphia Eagles. Die Dolphins sind also von 12 dann postwendend, also eine Stunde später wieder auf die 6 vorgesprungen, haben also einen First-Rounder wieder abgegeben. Und genau, und die Philadelphia Eagles, die sind dann eben von der 6 auf die 12, haben also diesen ursprünglichen Pick von den 49ers übernommen und haben dafür eben den zusätzlichen First-Rounder 2022 von den Dolphins bekommen. Es waren noch einige andere Picks natürlich involviert, aber jetzt lass uns mal auf die First-Rounder beschränken. Kurz, wir wollen natürlich über die Sinnhaftigkeit der Trades für die einzelnen Teams sprechen, die da beteiligt sind. Aus meiner Sicht machen diese Trades für alle Teams Sinn, weil zum einen ist es so, dass die 49ers natürlich all-in gehen, also zwei First-Rounder abgeben von 2022 und 2023, um an die 3 zu kommen. Und ich vermute, dass sie da einen guten Grund dafür haben. Die Spekulation, die fast alternativlos war in den letzten Tagen, war natürlich, dass sie wahrscheinlich einen Quarterback im Sinn haben und dass der Quarterback wahrscheinlich nicht Trevor Lawrence oder Zach Wilson heißen wird. Wer es denn dann von den verbleibenden Kandidaten im Endeffekt ist, das werden wir dann sehen. Da können wir aber auch gleich nochmal drüber diskutieren. Aus Sicht der Dolphins macht es Sinn, weil sie natürlich letztlich dann jetzt einen zusätzlichen First-Rounder in 2023 sich geschnappt haben, um erstmal zurückzugehen, dann den First-Rounder von 2022 wieder abzugeben und dann auf die 6 vorzuspringen. Da denke ich, ist der Hintergrund, dass die Dolphins sagen, nee, wir wollen mit Tua gehen, wir brauchen keinen Quarterback und wir holen uns eine Offensivwaffe, tippe jetzt mal auf den Receiver, den wir dann an Nummer 6 sehr wahrscheinlich kriegen, so im Hinterkopf das zu haben, und den wir an Nummer 12 wahrscheinlich nicht bekommen hätten. Und für die Eagles ist es auch nur diesen Vorteil, weil die haben eh schon wahnsinnig viele Picks dieses Jahr und haben dann noch einen zusätzlichen First Round eben 2022. Und wenn man davon ausgeht, dass die Eagles sich im Rebuild befinden, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Und man kann aber, glaube ich, auch so als Quintessenz daraus ziehen, dass die Eagles sehr wahrscheinlich mit Jalen Hurts als Starter in die Saison gehen. So, jetzt waren bestimmt ein paar Schnitzer dabei, aber ich glaube, das dürfte alles so ungefähr das Trade-Szenario gewesen sein.
Sätze zu den Eagles. Willst du da noch ein bisschen drauf eingehen?
Ja, also ich in der Eagles Twitter ist eine sehr eigene Bubble und gerade in den USA, also Howie Roseman hat ja eh keinen guten Stand, nachdem man den Carson Wentz und Doug Peterson vom Hof gejagt hat. Also es wurden hart kritisiert. So, das ist, man hat mit Kyle Pitts oder mit Jamar Chase an 6, man geht ja davon jetzt aus, die ersten 4 Picks sind Safe Quarterbacks, ja. Fast, oder die ersten 3 auf jeden Fall. Beim 4. glaube ich, ist es alternativlos momentan. Kommen wir gleich nochmal zu. Und man hätte sagen können, Cincinnati wird wahrscheinlich den Puel nehmen oder Jamar Chase. Also hätte man definitiv Kyle Pitts oder so kriegen können. Ein Generational Talent, bla bla bla. Also, und Eagles Twitter dreht gerade völlig durch, dass man das nicht kriegt. Jetzt ist man an 12, hat für nächstes Jahr einen nächsten First-Rounder. Ich würde da einfach mal sagen, es ist Wahnsinn, was man geschaffen hat. Also man kann an 12 immer noch einen Defining Player sozusagen kriegen. Vielleicht nicht den absoluten Superstar wie Jamar Chase oder Kyle Pitts, die werden höchstwahrscheinlich dort weg sein. Man kann aber sehr gute O-Liner wie Slater oder Darisaw, man kann einen sehr guten Cornerback, man kann vielleicht Weddle oder Smith als Receiver, die sind vielleicht noch da, kriegen. Mhm. Und man hat für 2022 noch ein First-Rounder. Und darum geht's ja eigentlich. Also für Jalen Hurts heißt das nicht, dass er die Zukunft der Eagles ist, sondern nur, dass er dieses Jahr die Zukunft der Eagles ist. Und wenn man diese Saison erkennt, Jalen Hurts, boah, das ist es doch nicht, dann hat man nächstes Jahr, wenn Wentz 70% seiner Snaps spielt, wovon ich jetzt mal ausgehe, 3 First-Round-Picks. Wenn man dann schlecht abschneidet, ist man eh schon weit oben im Draft und hat dann alles Kapital, um wirklich an 1 oder 2 zu kommen, um sich dann seinen Quarterback zu picken, den man möchte nächstes Jahr. Von daher kann ich es absolut verstehen. Die Eagles sind voll im Rebuild. Ich habe es letzte Woche gesagt, die Eagles werden wahrscheinlich den letzten Platz in der Division dieses Jahr machen. Es wird dann eine 4-13 Saison. 4-12 gibt es ja jetzt nicht mehr. 4-13 oder 5-12 Saison. Ja. Da gehe ich fest von aus. Auch wenn ich bei Twitter großkotzig geschrieben habe, die werden 8 Spiele gewinnen dieses Jahr. Mittlerweile bin ich da etwas negativer eingestellt, weil die Division zu gut geworden ist. Von daher sehe ich den Pick als sinnvoll an. Ich kann die Meckergeister verstehen, die sagen, man hätte Chase oder Pitts picken sollen. Aber also der First-Runner macht es für mich weg nächstes Jahr und das ist wichtiger.
Na also bei 8 Siegen ist man ja ab sofort auch im Negativ-Record. Darf man ja nicht vergessen.
Ja, genau.
Genau. Also ich denke mal, dass die Dolphins-Fans doch ein bisschen lächeln werden. Flo, wie siehst du das? Wir haben 2021, haben sie allein in den ersten 3 Runden 5 Picks. Dann in den nächsten beiden Jahren in den ersten 3 Runden jeweils 4 Picks. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge Schaden anrichten, oder? Da kann man sich, glaube ich, ganz gut was zusammenholen. Was glaubst du?
Definitiv. Also erstmal ist das alles ein super Zeichen auch für Tua, weil er jetzt klar die garantiert, er darf auch sich weiterhin beweisen, ähnlich wie es jetzt Hurts bei den Eagles auch darf. Und bei den Dolphins muss ich sagen, dieser Rebuild, vor 2 Jahren hat noch jeder drüber gemeckert und da spielen ja nur noch dritt-, viertklassige Spieler, keiner hat mehr Bock so richtig. Und alles, was die Franchise und das Front Office da gemacht hat jetzt in den Jahren, greift jetzt. Natürlich muss man immer sagen, das weiß jeder, auch bei Erstrundenpicks muss man trotzdem abwarten, egal welche Position, wie gut die dann letztendlich einschlagen. Aber es ist alles mit sehr viel Plan dahinter. Da kann jetzt auch die O-Line verstärkt werden oder vielleicht auf der Tight-End-Position jetzt in diesem Draft was gemacht werden und so weiter und so fort. Also für alle Dolphins-Fans, glaube ich, scheint die Sonne gerade immer. Und in Miami scheint sie ja sowieso fast immer. Also dementsprechend ist es jetzt nicht nur meteorologisch so, sondern auch sportlich. Also finde ich nicht verkehrt. Definitiv.
Oder angucken, dann haben wir die Jacksonville Jaguars auf 1, da wird es wahrscheinlich Trevor werden, da gehen wir eigentlich alle fest von aus, da hat ja auch Meyer, glaube ich, was zu gesagt.
Meyer hat gesagt, er hat jetzt öffentlich auch gesagt, das ist die Direktion, die wir gerade einschlagen. Ja. Ich meine, das ist ein offenes Geheimnis.
Ja, ich denke mal auch, dass da was passieren wird. Dann haben wir auf der 2 haben wir die Jets. Hier löst sich gerade die Lampe von der Wand, ist aber okay, das gehört alles dazu.
Das passiert immer, wenn man Chat sagt, dann fällt man runter.
Genau, dann haben wir die Jets auf 3, haben wir die 49ers, haben wir auch drüber gesprochen, da gibt es ja auch aber eine Menge. Ja?
Dazu würde ich, glaube ich, sagen, ich glaube, also alle, ich habe gelesen, der Trade, und ich finde es auch, ist wahnsinnig teuer für die 49ers. Gerade mit einem teuren Quarterback wie Jimmy G im Roster, den man aber ziemlich günstig, habe ich jetzt gelesen, auch cutten bzw. traden kann. Ich bin mir ziemlich sicher, das kann natürlich auch absolute Vermutung nur sein und vielleicht ist die NFL nicht so, aber Robert Saleh ist ja jetzt bei den Jets, war vorher bei den 49ers. Ich glaube ziemlich sicher, dass die 49ers den Trade auch nur gemacht haben, weil sie ganz ehrlich Salah gefragt haben, wer ist dein QB, den du nehmen willst? Und er hat es ihnen gesagt. Weil für die 49ers ist es völlig egal jetzt. Die Jets haben den Nummer 2 Pick. Die werden höchstwahrscheinlich, gehe ich auch von Zach Wilson picken. Das wurde denen gesagt. Und die 49ers konnten deswegen den Trade machen. Vielleicht besteht so eine Freundschaft in der NFL oder so. Man spricht ja ganz oft miteinander, um dann zu sagen, wir haben an 3 Lance Fields, Jones, höre ich jetzt immer mehr in den Medien. Ja. Fände ich komisch. Der scheint nicht so eindeutig gemocht zu werden. Also von daher glaube ich, dass die genau wissen, wer vor denen gepickt wird und nur deswegen können die an 3 picken.
Das kann definitiv so sein. Wir haben ja Trevor Lawrence, wir haben Justin Fields, Ohio State, Zach Wilson haben wir darüber gesprochen, Trey Lance von North Dakota State und Mac Jones ist ja auch ein Heisman-Kandidat gewesen unter den Top 5. Also insofern wird da sicherlich einiges passieren. Und da kommt auch gleich mal eine Frage an Detti. Auf 4 sind dann die Atlanta Falcons dran. Was glaubst du denn, was die machen?
Naja, die Falcons sind natürlich die große Unbekannte in der ganzen Geschichte. Also es wäre alles wunderbar klar gewesen. Vielleicht noch kurz zu Mac Jones. Diese Gerüchteküche ist deswegen angeheizt worden, weil eben bei dem Pro Day von Alabama waren wohl sowohl Lynch als auch Shanahan. Und die waren nicht bei Fields bei Ohio State, sondern waren halt in Alabama. Okay, was auch immer das bedeuten soll. Es ist auch klar, dass Shanahan nicht unbedingt einen mobilen Quarterback braucht oder einen Playmaker braucht, weil er halt sozusagen die Receiver immer schematisch frei macht, ja, und nicht unbedingt einen Quarterback benötigt, der groß improvisieren muss. Also ähnlich wie bei Jared Goff es bei den Rams war. Ne? Die haben irgendwann gesagt, okay, das Upside ist uns zu gering. Mit Jared Goff holen wir uns Stafford. Und das ist halt die Kritik, die jetzt schon aufkommt. Mac Jones ist im Optimalfall Derek Carr. Aber gut, vielleicht steht Shanahan auf sowas. Bei den Falcons, wie du schon sagst, Max, ist völlig unklar. Ich gehe schwer davon aus, dass sie den Pick traden wollen, dass sie nach unten traden wollen und auch sehr viel dafür bekommen würden. Matt Ryan wird, glaube ich, 36. Also ich würde behaupten, er hat noch ein paar Jahre und spielt auf einem sehr guten Niveau. Deswegen fände ich es schwierig, also zu sagen, nee, wir nehmen jetzt einen Quarterback, der dann in 2-3 Jahren Matt Ryan ablöst, vor allem an Pick Nummer 4. Das wurde letztes Jahr bei den Green Bay Packers schon arg kritisiert, aber der Pick war halt deutlich später, um den potenziellen Nachfolger für den Franchise-Quarterback zu holen. Also ich gehe davon aus, Atlanta geht nach hinten, bekommen sehr viel dafür zurück. Die Frage ist nur, welches Team tradet dann nach vorne? Aber da haben wir noch einige Sendungen Zeit, um uns da Gedanken zu machen. Die Panthers, die Patriots, mal sehen.
Aber wisst ihr, für wen dieses Trade-Massaker ein absoluter Gewinn ist? Flo, ihr werdet ja bestimmt mit DAZN auch den Draft übertragen. Also für uns Fans ist das, glaube ich, der Wahnsinn, was da passiert ist. Weil dieser Move, dass an 1, 2 und 3 Quarterbacks gehen, wo wir echt noch Quarterback-needy Teams haben, wo wir auch besprechen würden, glaube ich, gerade mit Pick 4 und auch 5 Cincinnati wäre ich mir noch nicht sicher. Ich glaube, da werden einige Teams sehr, sehr desperate sein, weil es gibt 5 QBs in diesem Draft und also ich glaube, das wird ein heilloses Massaker ab 3-4. Die Atlanta wird so viele Anrufe bekommen. Ich glaube, das wird richtig Spaß machen in der Draft Night. Da bin ich richtig gespannt.
Ja, vor allem, was sie auch, wenn sie den abgeben, was sie dann dafür bekommen und von wem.
Ja.
Ja, das ist natürlich auch entscheidend dann, was in den nächsten Jahren passiert. Aber da, wie gesagt, hat der die vollkommen recht. Da werden noch einige Wochen ins Land gehen und dann bin ich auch sehr gespannt, was da passiert. Auch, ob sich diese Draft Order dann nochmal massiv verändert und wer dann die Gewinner sind. Aber wir haben das, glaube ich, ganz gut alles zusammengefasst. Bevor wir jetzt in die ganzen Defense-Signings gehen, würde ich sagen, bedanken wir uns erstmal bei König Pilsener und stoßen einmal zusammen an. Flo, ich hoffe, du bist ausgestattet.
Champ.
Ja, Prost, Champ.
Nee.
dann
macht nichts. 3 von 4 Spiel.
Ich stelle es mir einfach geschmacklich vor gerade.
Ja.
Ich habe ein Wasser getrunken.
Genau, die wunderbar, ist auch genau richtig. Wir trinken natürlich auch nur alkoholfreies.
Genau.
Das ist ja, im Studio wird immer alkoholfrei getrunken. Außer in der Regie, da geht das richtig ab. aber kommen wir mal zu den Free Agency Moves und zwar aus der Defense-Sicht. Wir haben, ihr habt letzte Woche schon sehr intensiv über die Offense gesprochen. Da ist ja auch wahnsinnig viel passiert. Ich glaube, wenn wir jetzt auch alleine aus der Defense alles durchgehen würden, dann würden wir wahrscheinlich spät hier rauskommen.
Ja.
Ne? Trotz Zeitumstand wird es noch viel, viel schlimmer werden. Aber fangen wir doch mal bei der Defensive Line an, Daddy. Hast du da so ein paar Namen für uns, die so ein bisschen rausstechen, wo du so ein paar Sachen noch irgendwie uns ein bisschen aufklären kannst? Wie viele Millionen sind denn da bitte von links nach rechts geschoben worden?
Also ich Ich möchte nicht ein paar Namen nennen, nur zwei erstmal. Also ich fange mal an mit Carl Lawson, der hat ein bisschen geschmerzt, dass Cincinnati ihn gehen hat lassen, weil das eigentlich nicht der Stil von Cincinnati ist. Sie haben es jetzt aber gemacht, gerade bei den Defensivspielern. Sie haben Carl Lawson gehen lassen und William Jackson, den Cornerback, zu dem wir später noch kommen. Carl Lawson, 3 Jahre, 45 Millionen, ist zu den New York Jets gegangen. Und da habe ich nicht so ganz verstanden, was da der Sinn dahinter ist. Also Lawson hatte als Edge-Spieler letztes Jahr die 4th meisten Pressures der ganzen Liga, hat auch, glaube ich, das erste Mal in seiner Karriere um die 70% der Snaps gehabt. Also man kann sagen, er war ein Every-Down-Player 2020 und den haben sie jetzt gehen lassen. Die Jets haben, glaube ich, da einen sehr, sehr guten Spieler bekommen. Und das ist insofern vor dem Hintergrund etwas überraschend, dass Cincinnati ihn gehen lässt, weil Cincinnati zum Beispiel Trey Hendrickson geholt hat für 4 Jahre und 60 Millionen. Also der Jahresschnitt ist exakt der gleiche wie bei Carl Lawson. Und bei Hendrickson, der hatte letztes Jahr so ein Karrierejahr bei den Saints. Aber Hendrickson hat halt den Vorteil, dass er gegenüber von Cam Jordan spielt in der D-Line. Und da ist halt die große Frage, war das jetzt so ein Outlier bei Trey Hendrickson oder kann er das bei den Bengals wiederholen? Aber das waren so zwei Moves in der D-Line beziehungsweise bei den Edge-Spielern, die mich so ein bisschen gewundert haben oder die ich interessant fand. Das Thema Leonard Williams, vielleicht Flo, deine Meinung dazu, den haben die Giants für 3 Jahre und 63 Millionen jetzt fest verpflichtet. Das war ja so ein bisschen ein Experiment. Und die große Frage bei den Giants war, wollen sie ihn behalten, der ja schon als First-Round-Bust gegolten hat in der Stadt und sie haben es getan. Was sagst du dazu? Weil das war, glaube ich, so der größte Splash bei den D-Line-Spielern in der Free Agency.
Gebe ich dir zu 100% recht, weil es auch nicht wenig Geld ist, irgendwie 63 Millionen insgesamt Paket. Finde ich schon sehr viel. Ich finde es, wenn man dann auch noch beachtet, dass sie ihn ja, glaube ich, vor 2 Jahren auch für 2 Picks von den Jets erst geholt haben. Also das muss man da ja auch noch mit einberechnen sozusagen. An und für sich ein sehr guter Spieler. Ich weiß nicht, ob das auch in der NFL so ein Thema ist, dass er jetzt in den letzten Wochen dann gut performen wird. Ich glaube, in der letzten Woche 3 Sacks gegen Andy Dalton, gut, Cowboys, und dann noch gegen die Seahawks und Russell Wilson. Aber ja, ich weiß nicht, ob das so ein Thema ist, dass er dann gut performt und jetzt sagt, jetzt gehen wir all in mit dem. Das ist immer so ein Thema und ich finde es ähnlich auch, um den anderen Namen noch mit reinzuwerfen, weil Bud Dupree zum Beispiel vor 2 Jahren Kreuzbandriss gehabt, jetzt einen 5-Jahres-Vertrag gekriegt bei den Titans. Super, super Spieler, keine Frage. Erstrundenpick 2014 oder 15 oder was. Aber finde ich halt auch immer interessant und er hat auch letzte Saison dann einigermaßen performt, aber nur 11 Spiele gemacht. Und dann frage ich mich immer als Franchise, ist das so mit Weitblick gemacht oder immer auf die letzten Leistungen. Weißt, das ist das, was ich bei Leonard Williams auch sagen würde, weil es ja schon sehr, sehr teuer ist. Aber die Frage ist, wen hätten sie für das Geld sonst bekommen? Also er hat ja den Markt dann, beziehungsweise die Geldbörse auf dem Markt ziemlich aufgestoßen dann dadurch, durch diesen Deal auch.
Bud Dupree hatte ja auch im letzten Jahr, glaube ich, den Franchise-Tag bekommen bei den Steelers. Und Woche 12 hat er sich das Kreuzband gerissen, glaube ich, gegen Baltimore. Irgendwas war das, ne?
Also, ja. Genau, und deswegen finde ich spannend, dass er dann 5 Jahre also, unterschreibt. Halt, ne?
Also, ja, das ist schon gambar. Also, ich meine, ACL, wissen wir alle, ist immer eine ziemlich heftige Nummer. Das hat auch den Steelers auch echt, also in ihrer sehr starken Defense, dann doch ein bisschen wehgetan. Hast du noch ein paar Namen, Lenny, wo du sagst, da müssen wir drüber sprechen, D-Line, Edge, Rushing?
Ja, ich will nur ganz kurz den Move von Leonard Williams wirklich kritisieren. Also, ich verstehe diesen Move tatsächlich. Er ist als Spieler ein guter Spieler. Und 11,5 Sacks letztes Jahr lief sie auch erstmal gut. Jetzt habe ich als NFC East-Fan vielleicht auch ein bisschen andere Sicht darauf, aber er hat 3 Sacks in einem Spiel gegen Andy Dalton gemacht und 3 Sacks gegen die Cowboys und 3 Sacks gegen Russell Wilson. Russell Wilson ist in 2 Coverage-Sacks gerannt und einmal war es eine absolute Blow-Up der O-Line. Es gibt so einen Artikel von so einem NFC E-Speedwriter, der hat dann sozusagen alle Sacks dir gezeigt und das waren halt 6, das ist die Hälfte. Sonst ist er für 6 Sacks. Die kann man natürlich nicht rausnehmen, das ist immer blöd, das zu machen. Aber ich finde es auch deutlich zu teuer, weil wenn ich da auf einen anderen Move gehe, ich finde zum Beispiel, die Raiders werden echt viel kritisiert, finde ich auch irgendwo berechtigt für die Free Agency, aber Yannick Ngakoue zum Beispiel. Mhm. Erstmal danke Raiders, das ist der normalste Vertrag der ganzen Free Agency, ohne Void Year hier, Cap It da, Void Year Signing Guarantee, Practical Guarantees, hast du nicht gesehen? 2 Jahre, 26 Millionen, Ende. Nehmbar. Dann weiß man genau, was man hat, 13 pro Jahr. 13 pro Jahr für Ngakoue, der letztes Jahr keine leichten Umstände hatte, aber immer besser geworden ist, finde ich, ist für einen Edge-Rusher wie in Ngakoue, der jetzt ja wirklich wahrscheinlich auch wieder nur als Edge-Rusher, Pass-Rusher, Hand in Dirt und so eingesetzt wird, finde ich, ist ein guter Deal einfach. Da muss man mal sagen, man hat ein Jahr, und das im Around the NFL-Podcast wurde das ganz, ganz sinnvoll gesagt, man hat nicht nur dieses eine Jahr, und wenn der Spieler dann völlig ausrastet, geht da wieder in Free Agency, wird von irgendwem anders teuer gesigned, sondern man hat entweder noch ein zweites Jahr, um zu gucken, bringt das wirklich, oder man hat noch ein zweites Jahr under value sozusagen, wo er dann wirklich unter seinem vielleicht massiv gestiegenen Wert spielen kann für 13 Millionen nächstes Jahr. Also das ist der Move, der mir noch wirklich sehr, sehr aufgefallen ist, positiv.
Absolut. Daddy, noch was zu ergänzen dazu, zur Defensive Line?
Na, es gab schon ein paar Moves, die erwähnenswert sind, ohne drauf groß einzugehen. Übrigens, ich grüße Marco auf YouTube. Dem ist aufgefallen, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehrere Namen nennen oder nicht ein paar Namen, sondern nur zwei. Ich meinte natürlich nicht ein paar großgeschrieben. Aber er hat vollkommen recht. Ich habe ein paar genannt, also zwei. Jetzt nenne ich noch ein paar andere. Also Romeo Okwara von den Detroit Lions zum Beispiel. 25 Jahre alt. Einer der wenigen Lichtblicke in dieser Defense. 3 Jahre, 39 Millionen. Carlos Dunlap hat bei den Seahawks unterschrieben, also geresigned, wurde erst gecuttet, hat jetzt unterschrieben für 2 Jahre und 16,6 Millionen. Ein sehr sinnvoller Deal. Meines Erachtens ist natürlich nicht mehr der Jüngste mit 32, aber hat diese D-Line in Seattle schon verändert, nachdem er von den Bengals via Trade gekommen ist letztes Jahr. Haason Reddick von den Panthers für 1 Jahr und 6 Millionen finde ich sehr interessant, weil Haason Reddick eigentlich, ich glaube, ein First-Round-Pick in Arizona war und immer so ein Outside-Linebacker gespielt hat und letztes Jahr dann wirklich als Edge, als Pass-Rusher eingesetzt worden ist und 13 Sacks hatte und mit 26 Jahren auch noch eine gute Zukunft vor sich hat. Nur 1 Jahr für Carolina, aber Carolina hat mit Brian Burns, First-Round-Pick vor ein paar Jahren, Gross Matos, den sie letztes Jahr gedraftet haben, und jetzt Reddick, haben die wirklich gute, junge, talentierte Pass-Rusher. Also, das hat mir gefallen.
Warum glaubst du, hat der ein Jahr, also ich kann diesen Move von ihm oder von seinem Agenten, je nachdem wer auch immer, ich kann mir nicht vorstellen, dass der nirgendwo mehr gekriegt hätte. Also man muss sich da überlegen, da kriegen Leute wie ein 32-jähriger Dunlap, kriegt 8,8 im Jahr. Nichts gegen Dunlap, ist ein guter Spieler. Ja. Kommen wir gleich auch noch, Ngakoue kriegt 13 im Jahr und Haason Reddick hatte mit 12 Sex, kriegt 1 Jahr für 6 Millionen. Also das ist
aber vielleicht genau aus dem Grund, weißt du? Also, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber durch diese Internet muss man ja immer reinschreien. ich glaube vielleicht sogar aus diesem Grund, dass er und sein Agent vielleicht ja auch gesagt haben, wir schauen uns an, in welches Scheme ich vielleicht auch am besten passe, eben weil er ja jetzt so ein bisschen flexibler eingesetzt wurde. Und dann kann ich es verstehen, um sich da vielleicht auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob es da eine Option gibt auf eine Verlängerung. Es gibt es ja auch immer mal wieder, dass man für 3 Jahre erstmal unterschreibt und das letzte Jahr ist nur eine Option, etc., etc. Weiß nicht, ob es bei ihm so ist. Nur so gesagt, wenn man nur die Zahlen anschaut, gebe ich dir absolut recht. Finde ich auch komisch, aber ich glaube, vielleicht ist es genau der Grund, weil auch viele andere Teams gesagt haben, ja, pass auf, du hast jetzt da erst Outside gespielt, dann jetzt wieder doch als Pass-Rusher etc. etc. Da wissen wir selber noch nicht so genau, was wir mit dir anfangen sollen, beziehungsweise wo siehst du dich? Vielleicht kam das auch in Gesprächen dann irgendwann so raus, keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, dann probiert er das aus und hat vielleicht bei den Panthers jetzt für das an sich bestens passendste Playbook oder was auch immer gefunden. Und nächstes Jahr wissen wir auch das machen viele Spieler. Bei der Offense haben es zumindest viele gemacht. Machen wir nur erstmal ein Jahr, weil nächstes Jahr klingt es nämlich richtig in der Kasse. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht so ein Ding bei ihm. Ich meine, der ist ja erst 26.
Ich glaube, das Argument ist wichtig. Florian Frank auf YouTube schreibt es auch. Ja. Er setzt auf sich selbst Reddick, in der Hoffnung, mit steigendem Cap nächstes Jahr deutlich mehr zu bekommen. Ja. Also was mir extrem aufgefallen ist, es gibt wahnsinnig viele Moves dieses Jahr, die nur auf 1 Jahr angelegt sind. Genau aus dem Grund. Natürlich, dass die Agenten sagen und die Spieler, trotz des Risikos, wenn ich mir das Kreuzband zerfetze in Woche 12, dann ist 2022, egal ob Cap oder nicht, für mich gelaufen und ich stehe ohne Vertrag da. Aber ich
gut, aber wenn man sich das Kreuzband reißt, kann man auch für 5 Jahre bei den Titans unterschreiben.
Genau,
das geht immer. Bevor wir zu den Linebackern kommen, vielleicht nochmal der Hinweis, wir machen das natürlich nicht nur für uns, sondern für euch da draußen. Wir sind live auf YouTube, auf Twitch. Hallo Twitch, hallo YouTube. Schreibt gerne in die Kommentare zu den Personen, den Spielern, die wir angesprochen haben, ob da vielleicht ein paar Meinungen dazu sind. Vielleicht haben wir auch jemanden vergessen, den wir auf jeden Fall noch erwähnen sollten.
Dein Shirt regt hier. Der wurde gefragt, was auf deinem Shirt steht, ob das ein Run-DMC-Shirt
ist. Es ist ein Run-DMC, aber man kann nur Run sehen, wenn ich das so mache. Ne? Also Run-DMC, ja. Früher gab es auch mal eine Zeit, da hat das sehr gut gepasst. Jetzt ist es halt eng. Ne? Aber zum Glück schwarz. Ja? Nein, aber genau, schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwas, wenn wir irgendwas vergessen haben oder ihr noch eine Meinung noch zu einem oder anderen Deal habt, können wir gerne dann auch noch mal später noch mal drauf eingehen. Aber jetzt kommen wir noch mal zu den Linebackern. Da haben wir auch ein paar Namen, da sind auch einige Deals über die Bühne gegangen. Lenny, was glaubst du, was ist da so erwähnenswert, was ist da deiner Meinung nach alles passiert?
Also welche ich wirklich erwähnenswert bei den Linebackern finde, ist, ja, also, oder was heißt erwähnenswert, was man erwähnen kann, ist Keanu Neal zum Beispiel. Also Keanu Neal ist uns allen bekannt als Safety bei den Atlanta Falcons, hat jetzt bei den Cowboys unterschrieben, ist quasi zu Dan Quinn, der jetzt Defensive Coordinator ist, zurückgegangen oder mitgegangen und wird jetzt als Linebacker eingesetzt. Also er geht weg von seiner Safety-Position als Linebacker. Ein Jahr 5 Millionen, das finde ich ist ein cooler Move. Also das ist auch ein Prove-It-Move für ihn. Ich glaube, es kann ein sehr cooler Linebacker werden. Ich tatsächlich habe nicht vor den Augen, wie massiv Keanu Neal ist und wie gut er tackeln kann. Ich habe nur vor Augen, dass er eine wahnsinnig einfache Interception fallen gelassen hat gegen die Eagles damals, die das Spiel im Super Bowl Run der Eagles zugunsten der Falcons entschieden hätte. Deswegen bin ich ihm da ganz dankbar immer noch für. Und von daher bin ich mal gespannt. Aber ich finde den Move tatsächlich ganz cool, muss ich sagen.
Ja, es gibt ja auch selten den Move, dass ein Linebacker zum Safety wird, aber umgekehrt ist es durchaus möglich, wenn noch ein paar Kilo draufgepackt werden. Also ich denke mal, wenn du in der NFL in Defensive Backfield spielst, ist dein Tackling gerade Open Field ziemlich gut. Und du hast natürlich diese Hybridrolle, gerade in der Outside-Linebacker-Position, dass du natürlich auch, was Passing Downs und Coverage angeht, da spielst du ja auch gegen ein paar ziemliche Raketen. Also es empfiehlt sich da natürlich auch, die entsprechende Athletik mitzubringen. Aber du musst natürlich auch die Masse mitbringen. Ja, das ist natürlich entscheidend. Die Frage ist natürlich, ob die Masse... Daddy, was glaubst du? Wen müssen wir da auf jeden Fall noch erwähnen?
Naja, gut, weil du sagst, die Hybridrolle, die wird, glaube ich, die wird immer populärer in der NFL. Letztes Jahr war, glaube ich, Chin von den Panthers. Ich sage immer Panthers hier, ne? Deswegen, das färbt ab. Es färbt aufs Hirn, das Cap.
Also wieder das ist wie bei Hogwarts mit dem Hut, oder?
Ja, genau. Also Jeremy Chin, das war ja auch eigentlich ein Safety, aber der dann sehr nah an der Line of Scrimmage gespielt hat und dann fast in der Linebacker-Rolle. Ja, ansonsten so die klassischen Linebacker in der Free Agency, da gab es gar nicht so viel, also deutlich weniger als auf allen anderen Positionen in der Defense. Du hast natürlich Lavonte David, der geresigned hat, sowieso viele, aber da kommt Flo später noch drauf bei den Tampa Bay Buccaneers. Dann hast du Matt Milano, ein junger, sehr, sehr talentierter Linebacker von den Buffalo Bills. Hat, glaube ich, für 4 Jahre unterschrieben. Dann hast du Gerard Davis, ehemaliger First-Round-Pick in Detroit. Geht zu den Jets. Okay, mal schauen, ob ihm ein neues Schema vielleicht gut tut, wenn er nicht immer unter Matt Patricia spielen muss. Kann durchaus möglich sein, dass es Sinn macht. Auch nur für ein Jahr. Also auch wieder dieses, ich setze auf mich selbst. Gut, vielleicht wurde Gerard Davis auch nicht viel mehr angeboten, das weiß man nicht. Und ansonsten Calvin Neu geht zu den Patriots. Einer von 30 Moves, den die Patriots gemacht haben und wahrscheinlich der Move, der von allen erwartet wurde und tatsächlich mal ein Move war, der dann auch so eingetroffen ist. Das ist ja in den seltensten Fällen der Fall. Aber ansonsten können wir gern weiter zu den Safeties gehen. Ansonsten, falls von euch noch jemand was zu den Linebackern zu sagen hat. Da finde ich, ist relativ wenig passiert.
Ja, das ist, glaube ich, immer noch eine Position, die, glaube ich, also irgendwie ist es komisch. Also der Super Bowl Run, der Bucks hat ja eigentlich gezeigt, was zwei Linebacker, je nachdem wie man Barrett jetzt sieht, aber Lavonte David, dass das eigentlich eine sehr wichtige Position ist und auch die Colts, glaube ich, zeigen mit Darius Leonard, aber der Markt momentan bei Linebackern, vielleicht war er auch nicht so da, aber ist sehr ruhig geblieben, das fand ich auch. Also jetzt im Draft tatsächlich ist ja auch nicht so der, also man hat einen, wo man vielleicht sagt, den gibt es unbedingt in der ersten Runde mit Micah Parsons, aber ansonsten ist es ein komischer Markt. Also so diese klassische Mike-Linebacker-Position, die es mal gab, die gibt es ja so oder so immer weniger im Football. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, ob es irgendwann dieses Linebacker-Safety-Ding immer mehr verschmilzt sozusagen, weil es ja also viele spielen ja nur noch mit einer, also die Base-Defense von vielen ist ja einfach nur noch zwei Linebacker, die trotzdem Side-to-Side-Linebacker sein müssen und fünf Defensive Backs oder so auf dem Feld. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das sowieso verschiebt. Das wundert mich aber, dass er wirklich so wenig ist, der Markt.
Ja, es ist ganz interessant, ne, wie sich diese Position auch verändert hat. So dieser klassische, okay, das A-Gap gehört dir, das machst du zu und alles andere macht der Rest, ja.
Brian so. Oerlacher, sowas wie Brian Oerlacher, sowas.
Ja, ganz genau. Ja, das ist schon echt interessant zu sehen und gerade dieses, was du angesprochen hast, dieses Sideline zu Sideline ist für einen Inside-Linebacker, für einen Middle-Linebacker, das ist eine echte Aufgabe. Ja. Ja? Also du siehst es halt auch immer wieder, wir haben es im Super Bowl gesehen, wir haben es bei Tampa Bay gesehen, wie wichtig es ist und was es auch davor, wie wichtig es gewesen ist, vor dem Super Bowl, dem Run. Aber das ist eine Position, was mich eigentlich sehr wundert, weil so nach der Offensive Line ist der Middle-Linebacker eigentlich so für mich eine der wichtigsten Positionen auf dem Feld. Also gerade defensiv, der ist ja auch jemand, der die Strengths call, der die Formation erkennt, der die Kommunikation macht. Also der muss schon, sage ich mal, der hat eine sehr tragende, sehr, sehr wichtige Rolle. Da hätte mich jetzt auch, hätte ich ja auch erwartet, dass da ein bisschen mehr passiert. Flo, wie siehst du das?
Sehe ich ganz genauso, wenn man das mal in den letzten Jahren vergleicht. Ich meine, auch jetzt mit Keanu Neal zum Beispiel auf der Linebacker-Position. Ich meine, der hat als Safety ja Beine wie Salzstangen. Also dementsprechend muss er da auf jeden Fall noch physisch ein bisschen was draufpacken. Wenn man sich mal vergleicht früher mit, was weiß ich, Luke Kuechly zum Beispiel, der ja so ein richtig klassischer Linebacker ist, der sich eben alle Plays anschaut, das vorher lesen kann. Oder Bobby Wagner, die alte Maschine von den Seahawks. Hat sich, finde ich, schon so verändert, dass es dann zum Beispiel auch Joe Schobert jetzt, der bei den Jacksonville Jaguars gelandet ist, die dann nicht mehr so diese richtigen Kraftwürfel sind, sondern intelligenter spielen, irgendwie habe ich das Gefühl, auch wenn Luke Kuechly ein sehr intelligenter und vorausschauender Linebacker war. Aber ich finde, dass sich das auf der Position schon ziemlich verändert hat und ich kann mich nur daran erinnern, als ich angefangen habe, NFL zu gucken, fand ich die Position immer richtig geil, weil das einfach... die Leute waren, die Jungs auf der Mittellinebacker-Position, die Ansagen machen, dann aber auch körperlich so austrainiert sind, Schnelligkeit, Tackeln, hast da nicht alles dabei gehabt, das fand ich immer sehr, sehr interessant. Und deswegen, finde ich, hat sich's verändert, auch mit zum Beispiel Matt Milano, der sich, wie die Franchise selber, komplett ja so erst entwickelt hat jetzt über die letzten Jahre und jetzt dann ein sehr, sehr solider Linebacker ist. Finde ich spannend zu beobachten, so eine Geschichten in der NFL, wie ich auch gesagt habe, auch mit der Hybridposition. Und dann bin ich auch gespannt, was der Neil bei den Cowboys da noch auftrainiert.
Ja, wir haben absolut. Lustigerweise vorgestern war ein Freund von mir bei uns zu Hause mit seinen Kindern und dann hat er gesagt, irgendwie kamen wir nämlich auf Brian Urlacher und dann haben wir gesagt, wir müssen mal eine Brauerei eröffnen und die heißt dann Urlacher und da könnte man dann Urlacher Hell draus machen. Oder Urlacher Weizen. Das ist, und wir waren total fasziniert, dass es wahrscheinlich keinen Namen gibt, der so gut zu einer Brauerei passen würde, außer König Pilsner natürlich, aber das war so unsere Geschäftsidee. Was haltet ihr davon? Hat das Zukunft?
Hast du mit Matt Milano wegen der Wurstreihe gesprochen?
Also wir investieren alle
Sachen, so viel dazu. Was du brauchst. Daddy, ich bin mit dem 50er dabei.
Ja, wir investieren. Ja. Guter Pitch, also ich bin voll dabei.
Brautradition seit 2021.
Ja, wir machen direkt einen Fundraiser draus in den Kommentaren. Schreibt einfach rein, was ihr da zu Daddys Idee was beisteuern würdet.
Na, Urlacher, auf jeden Urlacher Fall. Merzen gibt es auch. Oder Urlacher unfiltriert oder sowas. Zwickelbier von Urlacher. Also ich finde, es klingt wunderbar.
Okay, wenn halt wir bei nix. Dir sind, Daddy, dann erzähl uns doch mal, was machen denn die Safeties so? Da ist ja ein bisschen mehr passiert als auf der Linebacker-Position.
Ja, ich glaube so, der Big Deal war wahrscheinlich Justin Simmons, gefranchised-tagged letztes Jahr, dann dieses Jahr auch schon wieder gefranchised-tagged und da haben sich doch noch geeinigt, 27-jähriger Safety von den Denver Broncos, sehr unterschätzt, meines Erachtens, ein ganz herausragender Spieler, 4 Jahre, 61 Millionen. Ich möchte bei dem zweiten großen Deal, der mir ins Auge gestochen ist, John Johnson erwähnen von den Cleveland Browns, der, glaube ich, diese Defense, also der jetzt bei den Browns ist von den Rams, der diese Defense deutlich besser machen wird. Also die Browns, das Hauptproblem der Defense letztes Jahr waren, ich glaube, Pässe über 10 Air Yards, wie man so schön sagt. Da waren sie brutal anfällig und haben gleich 25 Touchdowns kassiert in dieser Statistik. Und die Rams waren die Besten der Liga in dieser Statistik. Das liegt natürlich hauptsächlich an ihren exzellenten Cornerbacks, die Rams letztes Jahr hatten. Aber John Johnson, einen Safety, einen 25-jährigen zu bekommen, macht, glaube ich, diese Browns-Defense deutlich, deutlich besser. Und du hast Grant Delpit, der letztes Jahr als Draftpick sehr früh verletzt war, ja noch quasi als neuen Spieler kriegst du ja noch dazu für dieses Jahr. Und da, ich weiß, dass Flo ein kleiner Browns-Fan ist, zumindest ein Fan von Denzel Ward. Deswegen bin ich gespannt. Schwillt dir bei John Johnson auch das Hörnchen, Flo?
Wieso denn auch?
Naja, also ich bin ja auch begeistert.
Ja, nee, finde ich richtig, richtig stark, auch wenn man, ich glaube, jetzt auch nochmal gerade nachgeschaut, Troy Hill ja auch als neuer Cornerback bei den Browns auch noch ergänzend mit dabei ist, da werden wir vielleicht gleich nochmal dazu kommen. Und die Secondary der Browns gefällt mir richtig gut, da muss ich sagen, ja, Denzel Ward ist sowieso, ich weiß nicht warum, aber ich feiere den einfach so krass. ob's an Madden lag, als ich den immer gezockt habe oder was, ich weiß es nicht. Aber bin ich dabei, weil das nochmal so eine Baustelle war, die Browns jetzt, um wirklich komplett vielleicht auf allen Positionen mal sehr solide agieren zu können. Ja, also Konjunktiv, absolut richtig. Und bin ich sehr gespannt, wie das dann im Zusammenspiel läuft. Ja, also finde ich ein richtig schöner Move und habe ich schon jetzt wieder Bock, da ein paar Interceptions zu sehen dann nächstes Jahr vielleicht. Oder ein paar Safety Blitz. Der ist ja auch nicht langsam, der John Johnson, der Dritte, muss man auch dazu sagen.
Ja. Was ich da so interessant dran finde, ist, dass das so ein Move ist, der mal so ganz ruhig über die Bühne geht. Also ich finde, ich hab das Daddy unter der Woche auch schon geschrieben, was ich an Cleveland gerade so toll finde, ist, dass das ist einfach momentan ein ruhiges, gesetztes Team gerade. Also man hat eine gute Mannschaft, dann kommt er wie Troy Hill und John Johnson da rein, macht die Defense besser und es spricht aber gar keiner groß drüber, weil Richtig. Es kein Harakiri-Move ist, es zerfleischt sich keiner und so weiter. Und ich mag das gerade bei den Browns. Es wirkt wie eine gefestigte, gute Mannschaft, die sich eine gute bis sehr gute Defense ausstellt und in der sogar so ein Querelkopf wie Odell, über den redet gar keiner mehr. Also ich glaube eh noch, dass wir den traden, davon mal ab, aber über so diesen Querelkopf redet gar keiner mehr. Es ist gerade einfach Also in Cleveland ist gerade in, wie nennt man, ruhigen Gewässern. Das ist gerade wirklich, ich mag das. Ich finde das sehr gut.
Ja, die Defense hat mir auch sehr gut gefallen und ich glaube, was Daddy gesagt hat, ist sehr entscheidend, weil wenn du das nämlich, diese Big Plays unterbinden kannst, dann müssen die gegnerischen Angriffsreihen da wirklich auch andere Wege finden, die Defense zu überwinden und ich glaube, nichts ist schmerzhafter, als irgendwie die ersten beiden Downs alles hervorragend zu verteidigen und dann beim dritten und langen neue First Downs oder auch Big Plays Touchdowns reinzubekommen. Ja? Also sehr smart, sehr, sehr ruhig, wie du sagst und auch genau an den richtigen Baustellen, genau an den richtigen Schrauben gedreht.
Vor allem kann man Miles Garrett jetzt, also was man nicht vergessen darf, haben wir bei den vorhin D-Liner vielleicht vergessen, Malik Jackson ist von den Eagles auch gekommen, ist auch ein guter Run-Stuffer und um ihn in die Mitte zu stellen, gerade wenn man das Backfield noch weiter gestärkt hat, kann man jetzt eigentlich Miles Garrett noch mehr Feuer freigeben. Also man kann jetzt wirklich sagen, geh, komm, mach, hol uns 15 Sacks dieses Jahr und so weiter, wir können das hinten covern. Also das ist für den ja auch, ich glaube, dass...
Aber er soll seinen Helm bitte auflassen. Du sollst auf jeden Fall seinen Helm auflassen, ne?
Ja.
Das wäre besser.
Oder den von den anderen.
Ja, oder so. Stimmt, ihr sollt nicht die anderen Helme abnehmen. Genau.
Können wir ganz kurz auf YouTube noch eingehen?
Ja, klar.
Detti, deine Idee schlägt hier voll an bei YouTube. Also, es gibt die wildesten Urlacher Landbier. Es schreibt hier einer, Chris DJ Pyro, es gibt eine Urlacher Brauerei, Detti. Also, entweder hat jemand ganz schnell deine Idee geklaut oder...
Der heißt DJ Pyro, hat er mir gesagt, aus Ingolstadt, glaube ich. Damit hat sich die Idee natürlich wieder erledigt und ich trinke nur noch Küppi. Aber das werde ich natürlich überprüfen und wenn nicht, dann kaufe ich mich da ein. Das geht ja auch.
Gemacht, ne? Wenn das schon alles schon gibt, dann wir haben jetzt alle investiert.
Ja, ich
weiß. Wir haben jetzt alle reingechippt schon. Ne? Da musst du ganz schnell mit einer neuen Idee kommen.
Man hat dann so Ideen und so Träume und dann puff und zack. Ja.
Thema. Ach, da schickst du einfach mal einen Brief nach Ingolstadt mit Lizenzrecht, Patent und so weiter und dann kriegt er Angst und dann nimmst du das Ding einfach.
Keine Ahnung.
Ja.
Köpi soll die aufkaufen, ganz einfach.
Ja, oder so.
Flo, haben wir noch weitere Safeties, die wir erwähnen sollten in der gesamten Free Agency?
Ja, ich wollte nur noch einmal kurz zu John Johnson sagen, dass ich da nur gespannt bin, weil er auch vor 2 Jahren ja ein bisschen länger verletzt war. Das muss man ja auch immer berücksichtigen, auch bei Safeties. Und ansonsten finde ich, ich weiß nicht, Detti, das hattest du, glaube ich, schon gesagt von den Broncos, oder? Mit Kareem Jackson und Justin Simmons gerade?
Kareem Jackson noch nicht, aber da, nee. Ja genau,
den haben sie jetzt ja auch noch dazu wieder verlängert, ist für ihn eigentlich auch ganz super, vielleicht auch mit nur 5 Millionen jetzt, dass er weniger Capspace kostet, würde ich jetzt mal annehmen, also da finde ich es bei den Broncos eigentlich auch gut gelöst, das Ganze, hat er jetzt dann doch verlängert, weil erst eine Drittjahresoption verstrichen ist, das ist das, was ich vorhin auch mal kurz gesagt habe, dass das immer sehr interessant ist. Vielleicht wurde der Vertrag umstrukturiert, deswegen finde ich es bei den Broncos auf der Safety-Position ganz interessant. Und ansonsten muss ich sagen, ist jetzt für mich in den letzten Moves keiner dabei. Keanu Neal hatten wir ja vorhin schon angesprochen. den wir jetzt nochmal extra rausstellen müssen, meiner Meinung nach.
Ja, ich würde gerne einen, also Anthony Harris finde ich ist ein sehr smarter Move. Ich würde gerne einen kritisieren und auch wenn New England für mich eine Menge richtig gemacht hat, Jalen Mills, 4 Jahre, 24 Millionen, das ist zu viel, liebe Patriots. Also ich habe ihn bei den Eagles gesehen, den Green Goblin, ist kein hundertprozentiger Safety und kein hundertprozentiger Cornerback, hat so eine Hybridrolle und kann nichts vom Geheimen wirklich gut. Also ein Double Move und Jalen Mills liegt auf dem Hosenboden. Das kennen die Eagles-Fans zu Genüge, das muss man leider sagen. Er ist ein Spieler, der absolut mit Herz spielt und auch wirklich alles immer gibt. Aber alles ist meistens nicht gut genug für Top-Leute. Also das muss man leider so sagen. Ich bin gespannt, wie er in New England aussieht. Aber 4 Jahre 24, liebe Patriots, ist zu viel, sage ich. Also da hättet ihr deutlich günstiger Leute kriegen können, sage ich.
Meinst du wegen Aussieht, ob er sich die Haare jetzt dann blau färbt? Oder?
Da bin ich auch gespannt. Also der hat ja grüne Haare, Green Goblin sein Name. Das hat natürlich perfekt zu den Eagles gepasst.
Eben. Ja. Ich finde, zu Daddy würde das ganz gut passen. Glaubst du nicht?
Dass Daddy mit grünen Haaren, das würde ich auch gerne sehen.
Ach so, ja, stimmt, da war ja was. Naja, da gibt es ja auch tolle Verrückte mit Daddy. Da gibt es ja tolle Verrückte. Das kriegen wir bestimmt hin. Ja, ich bin ja auch auf einem guten Weg, mit Trevor Lawrence zu konkurrieren. Also insofern, vielleicht steige ich da auch nochmal ein mit den Farben. Ich glaube, das würde mir auch sehr gut stehen.
Ja, aber, top. Also wenn du jetzt grün hättest, das wäre so ein bisschen in Richtung Joker. Auch so Du musst halt, du darfst halt die Haare ein paar Wochen nicht waschen, aber...
Ja, das ist wichtig. Sonst habe ich sowieso so einen Strohkopf. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall sehr viel möglich. Und ich glaube, ich werde in den nächsten Wochen sehr kreativ damit umgehen. Also besonders, wenn ich dann hier bei euch bin.
Bitte, Max.
Bitte, wir wollen es alle sehen. Genau. Bleiben wir doch mal im Backfield. Da gibt es ja noch ein paar andere Positionen. Die Cornerback-Position, da ist ja auch einiges passiert. Da sind auch sehr interessante Namen dabei. Flo, was glaubst du, wen sollten wir da mal so ein bisschen hervorheben?
Shaquille Griffin von den Jacks auf jeden Fall. Den fand ich auch vorher bei den Seahawks immer schon richtig, richtig gut. Ist für die Jaguars ein absolut wichtiger Move auch auf der Position, wie ich finde. Da ist jetzt halt auch die Frage, Lenny hat es gerade eben schon gesagt, mit 24 Millionen, ich weiß gar nicht mehr, wer es jetzt gerade war. Er hat jetzt 40, sind es dann bei Griffin, ist jetzt auch nicht wenig. Aber ist, glaube ich, ein Move, der für die wichtig ist. Letzte Saison 3 oder 4 Interceptions gefangen und einfach auch einer, der Man-to-Man meiner Meinung nach immer noch einer der Besten ist auf der Position. Den würde ich jetzt mal vortun. Und dann Troy Hill, habe ich ja von den Browns gerade eben schon gesagt, jetzt kein so überragender Move, wo man sagt, hey, das ist der wichtigste Move bei den Cornerbacks, aber einfach im Gesamtpaket zur Franchise passend. Sehr, sehr gut. Und bei den Broncos gibt es ja auch 2, die sie dann geholt haben wieder mit Darby und Kyle Fuller. Auch da, ähnlich wie bei den Browns, finde ich sehr mit Bedacht und passend in die Secondary auf allen Positionen im Backfield investiert.
Also bei den Broncos, das können wir vorwegnehmen, weil wir kommen am Ende der Sendung noch zu unseren Gewinnerteams, zu unseren persönlichen. Und ich konnte mich zwischen meinem Team und den Broncos nicht so wirklich entscheiden. Also die Broncos sind auf jeden Fall meine 1B. Und jetzt passt es ganz gut, weil Flo jetzt die ganzen Moves gerade in der Secondary aufgezählt hat. Also die Broncos, die Defense macht sehr viel Spaß und sie machen sehr viel richtig. Die Frage ist, wie bei so vielen Teams natürlich, was passiert auf der Quarterback-Position? Aber egal, wie auch immer. Also mich haben zu Shaquille Griffin vielleicht noch kurz, ich bin bei Griffin sehr gespannt, weil also Griffin war in Seattle nie ein Shutdown-Cornerback. Er hatte gute Ansätze, letztes Jahr hat er dann fast wieder einen Schritt zurück gemacht. Ein bisschen unkonstant. Und bei Griffin ist natürlich entscheidend, wie wird er schematisch eingesetzt, weil er halt in klassischer Seahawks-Tradition die gleiche Rolle gespielt hat wie Richard Sherman, also nur auf links, also ein stationary Cornerback und kein Shutdown-Cornerback, der seinen Receiver verfolgt über das ganze Feld, so wie zum Beispiel Patrick Peterson, der übrigens zu den Vikings gegangen ist für 1 Jahr und 10 Millionen. Bin ich auch gespannt, weil der hat gesagt, er wird nicht zum Safety umgeschult werden, er bleibt Cornerback und kann für die Vikings noch sehr wichtig sein. Und Patrick Peterson ist, glaube ich, auch erst 30. Also den Move fand ich schon auch interessant. Aber wie gesagt, also Griffin, bin ich gespannt, was sie mit ihm machen. Ob sie ihn auf der linken Seite lassen oder ob er sich umstellen muss. Und ansonsten William Jackson, ein Cornerback, den ich sehr, sehr mag von den Bengals, der zwar jetzt so einen Schemawechsel hat, ich glaube von Zone Coverage auf Man Coverage von den Bengals zu Washington, aber für 3 Jahre und 42 Millionen für mich ein absolut berechtigter und gerechtfertigter Preis, weil der gefällt mir wahnsinnig gut, William Jackson. War immer so, bei den Bengals, da schaut halt nie einer drauf. Und bei den Bengals, wenn du da ein guter Cornerback bist, dann bekommt es ja keiner mit. Aber William Jackson gefällt mir sehr gut und Washington wird nicht schlechter. Und die Defense war sowieso schon ihre Stärke. Aber da wird vielleicht Lenny nachher noch was dazu sagen.
Ja, ich möchte zu Shaquille Griffin noch sagen, ich habe den Move erst gesehen und dachte, boah, ey, Jacksonville, völlig overpaid. Also wirklich sage ich, Shaquille Griffin. Dann habe ich mir das mal so ein bisschen näher angeguckt und die haben ja letztes Jahr diesen Cornerback recht hoch gedraftet. Mir ist jetzt echt gerade der Name entfallen in der ersten Runde. Detti, hast du den noch? Den ja. Jacksonville hat doch letztes Jahr den Cornerback gedraftet, relativ hoch. Oder Henderson, vorletztes Jahr.
CJ Henderson.
Ja. CJ Henderson, genau. Ja. Und Shaquille Griffin hat zwar einen Dreijahresvertrag, man kann aber nach 2 Jahren relativ günstig raus und hat nicht viel Dead Cap. Also, und ich glaube, dass CJ Henderson soll den Number One Corner schon sein. Und so hat Shaquille Griffin als Number Two Corner, glaube ich, ist das ein sehr smarter Move im Prinzip. Gerade wenn man dann in 2 Jahren vielleicht sagt, pass auf, ich muss CJ Henderson bezahlen, wenn er weiterhin so gut spielt. Oder wenn er die Schritte nach vorne macht und dann kann ich mich von Shaquille Griffin doch trennen. Also ich finde den Move im ersten, so im Vakuum betrachtet, fand ich auch so, boah, ist mir auch zu viel. Dafür fand ich Shaquille Griffin auch nie so gut. Da hast du schon recht, das war dieser klassische System-Corner, das Cover-3-System von Carroll. Aber mittlerweile, wenn man vielleicht weiterdenkt und wenn ich vielleicht so denke, wie ein GM denken könnte, nicht, dass ich mir das je zutrauen würde, dann glaube ich, dass dieser Move gar nicht so schlecht sein könnte oder war. Aber das ist alles im Konjunktiv.
Was machen eigentlich die Bengals?
Das Geld.
Was machen eigentlich die Bengals jetzt? Wir haben ja über Lawson gesprochen, wir haben auch hier wieder einen Cornerback. Können die sich das erlauben, die Bengals? Defensiv sind sie ja super.
Ich glaube, die Bengals haben in erster Linie Offense, ich muss meinen Quarterback beschützen jetzt auf dem Programm, wobei sie ja mit Awuzie und Mike Hilton wirklich 2 neue Cornerbacks komplett auch verpflichtet haben. Beide auch jetzt nicht gerade relativ günstig, finde ich. Also da ist schon ein bisschen Geld auch dahinter. Bin ich gespannt. Aber ich glaube, der ganz klare Fokus bei den Bengals sollte darauf gehen, ich muss meinen Quarterback beschützen. Ein Kreuzbandriss reicht, vielleicht sollten seine Knie jetzt heil bleiben.
Ja, wobei eine Defense natürlich auch dabei hilft, dass wenn man dann so seine 28, 31 Punkte macht, dann vielleicht nicht 35 reinkriegen sollte. Flo, haben wir noch irgendjemanden vergessen? Ist noch irgendjemand auf der Liste, wo du sagst, da können wir noch mal kurz 2 Sätze drüber verlieren?
Für mich jetzt nicht. Der Detti hatte Patrick Peterson eh schon angesprochen. Der ist noch einer, den man auf jeden Fall beachten muss, auch eben aufgrund dieses eine Jahr. Ansonsten relativ unspannend. Kevin King, Xavier Rhodes bei den Colts sind geblieben. Was mir immer nur auffällt ist, und Dory Jackson wäre vielleicht noch einer, worüber man kurz sprechen könnte, was mir immer nur aufgefallen ist, ist, dass bei Lenny eigentlich jeder Move zu teuer ist.
Stacheldraht in der Hosentasche. Das ist viel zu teuer.
Naja, ich finde, was heißt zu teuer? Also ich finde einige Moves, man kann ja relativ günstig aus vielen Moves wieder rauskommen jetzt, gerade die dieses Jahr gemacht wurden. Nur einige Moves so im, also gerade von einigen Teams, die sehr viel Capspace haben, verstehe ich manchmal diese Herangehensweise nicht. Also auch die Jets letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren historische Spender, also haben historisch viel Money ausgegeben in der Free Agency. Das Ergebnis ist uns allen bekannt. Also es ist ja nun auch belegt, dass Teams, die sehr viel Capspace haben, dazu neigen, Spieler sehr doll zu bezahlen. Ich meine, die Patriots dieses Jahr sind ja auch in dem Sinne. Das kann
ja, das wissen ja die Spieler und die Agenten dementsprechend auch.
Das genau, ist genau. Also das kann ja auch gut gehen, aber das ist halt, ja, die sind halt in so einer Zwickmühle, aber da finde ich einige Moves deutlich teuer. Ich finde aber auch einige Moves super günstig. Also ich finde zum Beispiel diesen Malcolm Butler Move, 1 Jahr 6 Millionen, ey, ist doch geschenkt. Also wirklich, Malcolm Butler letztes Jahr bei Tennessee echt nochmal gut gespielt. Jetzt kriegt eine Arizona 1:1 für Peterson sozusagen. Die haben das gleiche Alter übrigens, das muss man sich mal überlegen. Kommt einem nicht so vor, ne? Patrick Peterson ist gefühlt 100 Jahre älter als Malcolm Butler. Malcolm Butler auch 31. Also gleiche 1 Jahr 6 Millionen finde ich tatsächlich sehr gut. Ich würde lieber gerne alle Green Bay-Fans mal fragen. Also ich habe gelesen, Kevin King nach dem Spiel gegen Tampa ist der schlechteste Cornerback der ganzen Liga. Kevin King ist so schlecht. Jetzt haben sie ihn resigned. Da würde ich gerne mal die
Vor ein Jahr jetzt, ne? Ja. Genau, wir haben ein Jahr.
Aber günstig, Millionen. 6 Millionen, Mensch.
Ja, da würde ich aber gerne mal die Meinung der ganzen Green Bay-Fans drüber wissen, weil das fand ich relativ witzig. Also,
haut das in die Kommentare, genau, sind wir sehr gespannt, was da eure Meinung zu ist. Daddy, was hast du zu Kevin King? Einer der größten seiner Zunft oder...
Naja, also Ich habe, glaube ich, auch getwittert letzte Woche, weil irgendwie hat jemand geschrieben, ist das Satire, als Kevin King geresigned wurde, also zu dem Announcement. Also jetzt nur wegen dem Spiel gegen Tampa und da haben wir damals drüber gesprochen, ich glaube, Max, da warst du auch dabei, da war noch die Geschichte vor dem Playoff-Spiel gegen die Buccaneers, dass, ich glaube, King am Freitag auf einmal so ein Training ausfallen ließ, keiner wusste genau warum, dann war er kurz questionable und wie auch immer. Es war natürlich eine Katastrophe, das Spiel, da sind wir uns alle einig. Touchdown gegen Mike Evans verschuldet, dann den langen Touchdown vor der Halbzeit verschuldet, also massiv verschuldet, natürlich gedacht, hinten kriegt er noch ein Safety, war natürlich keiner da. Ja. Und dann das Spiel letztlich dann komplett entschieden mit dieser Pass Interference, wo er halt den Receiver festhält. Aber Kevin King an sich im Vakuum, wie man so schön sagt. Ich war immer großer Fan. Washington Huskies Schule haben immer gute Spieler für die Secondary. Washington, Butter Baker zum Beispiel auch von den Washington Huskies und so weiter. Also ich mag den Spieler viel besser, als er dargestellt wird. Das war natürlich ein spektakuläres Saisonende für ihn persönlich, aber ich finde es nicht dramatisch, dass du den für ein Jahr und 6 Millionen nochmal resignst. Natürlich könntest du die Ressourcen anders verteilen in deinem Kader, wie man immer so schön sagt, aber ich finde es nicht dramatisch, dass man sich drüber aufregen muss, um Gottes Willen. Es war früher Zweitrunden-Pick vor ein paar Jahren und ich finde ihn nicht so schlecht.
Ja, ich wollte sagen, das ist, glaube ich, genau der Grund, ähnlich, was ich vorhin bei Leonard Williams gesagt habe. Wenn du in Woche 14, 15, 16 gut performst oder schlecht performst, hat das offenbar immer Auswirkungen auf deinen Vertrag im nächsten Jahr. Und ist scheißegal,
naja, zumindest auf die Reaktion der Fans zumindest.
Ja, das auch, klar. Aber vielleicht ist das auch ein Grund, warum er geresigned hat und nicht woanders gelandet ist. Ja, genau. Vielleicht, also gehe ich mal stark davon aus, aber mein Gott, eigentlich, ich sehe das immer so aus Spielersicht, muss ich sagen, weil der kann einem ja eigentlich nur leid tun, wie das gelaufen ist. Ich kann mich erinnern, als wir das übertragen haben, und immer so, auch schon wieder der King. Ah, schon wieder der King. Ja, also das war ja wirklich, der hat ja von allen Seiten nur noch auf die Fresse bekommen.
Ja.
Und deswegen ist es für ihn noch eigentlich ganz schön. Ja.
Vor allem, wenn man King heißt, ist es natürlich auch scheiße, wenn man dann nicht abliefert. Das muss er dann auch dazu sagen.
Ja gut, Daddy Spitzname ist auch King. Also insofern ist
das ja, das ist aber, er müsste ja Kingchen heißen dann. Kingchen.
Nach dem Spiel. Aber Daddy, was ist denn mit, das ist ja,
genau gut,
das
aber Vorname Kevin.
Ja. Daddy, ich habe genauso gelesen, letztes Jahr, die Seahawks-Fans haben ihn verflucht, die San Francisco-Fans haben ihn verflucht. Akello Witherspoon, da wurde gesagt, das ist absolut kein NFL-Corner, der kann maximal GFL spielen, habe ich überall gelesen. Der kommt jetzt nach Seattle, vielleicht als Shaquille Griffin-Ersatz. Was hältst du denn davon mal so als Seahawks-Anhänger?
Naja, also ich lese immer irgendwie andere Sachen als du auf Twitter. Wir folgen verschiedene.
Man also, kommt immer dahin, wo man hinkommen soll.
Ja, ich lese dann immer so die pragmatischen Accounts anscheinend. Ich habe keine Ahnung. Also Akello Witherspoon ist ein talentierter Cornerback, der, wie du schon sagst, ein furchtbares Playoff-Spiel letztes Jahr hatte, also Saison 2019 gegen die Minnesota Vikings. Da ist Stefon Diggs mit ihm spazieren gefahren, hat ihn an der Leine geführt. So. Und er war, das habe ich mir dann tatsächlich sagen lassen, von 49ers-Fans halt relativ unbeständig. So. Die Inkonstanz ist halt immer das Problem. Er ist von den Maßen, Gardemaß, Seahawks-Cornerback, ganz klassisch, sehr groß, lange Arme, so Max der Pete. Schauen wir mal. Also ich finde den Move gut, weil du auf der Position hattest du Bedarf und schauen wir mal, was draus wird. Es ist ein Jahr. Gut, schauen wir mal. Also Akello Witherspoon hat auch gute Spiele gemacht, aber natürlich, klassisch, wie bei Kevin King, auf der großen Bühne sah er nicht so gut aus. Aber okay, also letztes Jahr war er absolut solide. 49ers-Fans haben ihn aber teilweise auch verflucht, natürlich.
Was denn eigentlich mit Dory Jackson? Max, Flo, hat da noch einer mal einen Kommentar? Das ist ja nun der nächste Big Splash der Giants in der Free Agency.
Giants?
Ja.
Genau.
Dory Jackson. Also, habt ihr da eine Meinung zu?
Also, ich liebe diesen Move.
Ich hab's,
relativ ich teuer, kurz, aber ja.
Kurz sagen wollen, aber ich wollte nicht vorwegnehmen, glaube ich, weil das ist doch auch kein Nummer Thema, oder?
Ja, der wird später
dann. Hat die nicht einer als Free Agency Winner?
Ja.
Aber das ist doch mal wieder die absolute Überleitung des Todes. Und zwar haben wir ja gesagt, dass wir heute auch noch mal so ein bisschen die Free Agency Gewinner so ein bisschen rausstellen wollen und wollen dann ein bisschen auch über die einzelnen Teams sprechen. Und da würde ich, glaube ich, gleich mal mit Flo anfangen. Wie siehst du denn oder welches Team siehst du denn deiner Meinung nach in dieser gesamten Free Agency, was so in den letzten Tagen, Wochen passiert ist, als Gewinner? Also was, welches Team siehst du da also mit großem Lächeln vorangehen?
Ja, die haben das Lächeln immer noch aus der letzten Saison. Das kann man zu dem Team auf jeden Fall sagen. Und das ist, das habe ich Detti heute Mittag, als ich mein Team durchgeschickt habe, auch so gesagt. Das Unspektakulärste aus Fansicht will man natürlich immer irgendwie ein Team, das die Baustellen geschlossen hat, das vielleicht auch viel Kohle ausgegeben hat und irgendwas Spektakuläres gemacht hat. Die haben jetzt auch Kohle ausgegeben, aber mit sehr viel Bedacht. Und das sind für mich ganz klar die Tampa Bay Buccaneers, weil sie einfach quasi diese 22 Starter aus dem letzten Jahr einfach zusammengehalten haben, die den Super Bowl geholt haben. Tom Brady als Motivationsschub wieder geblieben ist, ein bisschen umstrukturiert hat, weniger verdient, damit alle anderen auch bleiben können. Einzige Fragezeichen ist noch bei AB, ob der jetzt nicht dann doch wieder bleibt oder nicht. Der ist ja noch nicht offiziell geresigned. Da weiß man noch nicht, was der macht. Der ist wahrscheinlich noch irgendwo im Pool. Und ansonsten Barrett, Levante David, Gronkowski bleibt auch da, der zumindest im Super Bowl dann plötzlich sehr, sehr wichtig wurde. Auf allen Positionen, auch Quarterback, Backup-Positionen bleiben, Leonard Fournette bleibt. Für mich eigentlich so, wie die letztes Jahr gespielt haben, dann vor allen Dingen in der zweiten Saisonhälfte und dann natürlich auch in den Playoffs, für mich ganz klar Free Agency Winner. Einzige Fragezeichen, das ich noch habe, und da habe ich mich auch mit einem Bucks-Fan letztens drüber unterhalten. So ein bisschen Motivationsspritze mit ein paar Neuankömmlingen braucht man vielleicht schon. Deswegen bin ich auch gespannt, was sie im Draft machen. Free Agency-Markt werden sie jetzt natürlich nicht mehr irgendwas machen. Aber ich glaube, es gibt nicht genügend Motivation, als einen Tom Brady bei sämtlichen Interviews sagen zu hören, Nummer 7, hier haben wir Haken dran, jetzt machen wir den nächsten. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt und für mich der absolute Free Agency-Winner.
Das ist illegal in meinen Augen. Also es kann nirgendwo legal sein, dass in einem Staat, wo es keine Steuern gibt, auch noch, diese Spieler alle bleiben. Selbst du hast Fournette, ich glaube 3,25 Millionen bekommt der im Jahr. Ich dachte, irgendein bescheuertes Team, ich hatte schon auf die Eagles gedacht, tatsächlich leider, bezahlt dem über 2 Jahre 16 Millionen oder so oder 14, 15. Nein, der kriegt 3,25. Das ist der Wahnsinn. Das mit der Motivationsspritze war allerdings auch meine erste Kritik sofort, dass ich gesagt habe, ja, aber. Aber dann habe ich mir auch gedacht, man darf glaube ich nicht vergessen, wer der Quarterback ist. Und Tom Brady sieht jetzt nicht wie der Typ aus, der wirklich auch einfach, wir wollen ja hier FSK auch 12 bleiben, der wirklich auch die Schnute hält, der ruhig ist, wenn dein Team nicht performt. Ich glaube, momentan hat Tom Brady den Status und Bruce Arians hat ja jetzt auch schon gesagt, die gehen durch ein Training Camp, das ist die Hölle, das haben die noch nie erlebt. Also ich glaube, da ist einiges, also und wenn man in Tampa spielt jetzt, man wird wahrscheinlich nie wieder so eine große Wahrscheinlichkeit auf einen Ring haben. Also Tom Brady in seinem zweiten Jahr, die ganze Truppe ist zusammengeblieben, der wird dich triezen, Bruce Arians wird dich, also wir haben ja alle Bruce Arians, glaube ich, schon mal in Hard Knocks oder so gesehen, also der hat ja auch gar keine Hemmung, dich auszufluchen und dich zu beschimpfen mit wüsten Schimpfwörtern. Der beleidigt ja sämtliche Familienmitglieder der Spieler auch durch. Also ich glaube, da die werden motiviert sein. Und das ist eigentlich, also für mich sind die noch vor den Chiefs Super Bowl-Favorit Nummer 1 jetzt. Das ist der Champion und das die ist, haben alles gehalten. Ja. Für mich absoluter Super Bowl-Favorit.
Das wer ist genau der Punkt, der Punkt, den ich sage, weil, Entschuldige, wir auch bei der Super Bowl-Übertragung haben wir auch uns sehr viel mit den Bucks natürlich befasst, als wir die 45 Minuten im Vorlauf da gefüllt haben. Und Bruce Arians hat es ja auch selber gesagt: Gronkowski und Brady, wenn du die einfach in die Kabine marschieren lässt, dann stehen alle anderen stramm und machen das 1:1, was die Jungs da wollen und was die Jungs machen. Deswegen mit der Motivationsspritze, weil wie bei Lenny auch mein Gedankengang, neue Spieler dazu zu bekommen, ist nie verkehrt. Aber brauchen sie doch auch einfach gar nicht. Die haben alle so gut performt, sind auch nicht zu teuer. Und jetzt sind sie alle zusammen glücklich, können auf ihren Booten dann vielleicht nächstes Jahr wieder feiern in der schönen Schweiz der USA, wo man wenig Steuern bezahlen muss. Ja, und dann, es ist doch, also besser geht's gar nicht. Die sind für mich ganz klarer Favorit wieder dieses Jahr, wie du sagst, Lenny. Also deswegen führt da für mich kein Weg an einen Free Agency Winner vorbei.
So, Dennis, was sagst du dazu? Und vor allen Dingen die Frage dann auch, wenn jetzt AB nicht bleiben sollte, nicht resigned wird, wen würdest du da gerne sehen oder wen glaubst du, würde Tampa Bay sich da noch gerne holen?
Lenny, wie heißt der? Tyler Johnson, oder? Dieser Slot-Receiver Hans?
Ja, Tyler Johnson, glaube ich, ne?
Larry Fitzgerald war übrigens mal Gerüchteküche-mäßig Thema.
Das würde auch passen. Der fängt dann auch einen Game-Winning-Touchdown im Super Bowl und geht in der Hall of Fame als Super Bowl-Champion dann doch in Rente. Das würde einfach passen, mittlerweile.
Also. Und ja, also ich setze. Ne?
Ich setze auf Tyler Johnson. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann Flo nur recht geben. Wenn du das beste Team der Liga bist und keinen einzigen Spieler verlierst, dann kann das ja nicht schlecht sein.
Das ist auf jeden Fall der richtige Weg, gar keine Frage. Vor allen Dingen, weil wir auch gesehen haben, dass Tampa Bay im Laufe der Saison ja doch ein bisschen Anlauf, nicht wirklich gar Schwierigkeiten, aber sie haben ein bisschen gebraucht, um so ihren richtigen Weg zu finden und waren ja dann zum Ende der Saison und in den Playoffs also auch vom Gameplan her einfach unfassbar gut vorbereitet.
Tom Brady hat ein Jahr gebraucht, mit einer neuen Truppe, mit einem Dreamteam und einem Super Bowl zu gewinnen.
Ja, absolut.
Und war nicht mal die Saison über überragend. Und mittlerweile hat ja
weil
auch...
Weil er einfach machen darf. Der darf es einfach machen.
Genau. Mittlerweile, am Anfang war es ja wirklich, dass Bruce Arians gesagt hat, das ist meine Offense, du spielst so, wie ich das möchte. Mhm. Mittlerweile spielen sie viel mehr Play-Action und alles, das, was Brady auch auszeichnet, was er auch sehr gut kann und er darf selber machen. Ich sehe mir fällt kein Grund ein, warum dieses Team wirklich nicht wieder komplett rasieren sollte nächstes Jahr.
Ja, vor allem, weil sie auch direkt aufbauen können auf allen. Ne? Du musst nicht wieder so viele Leute, vielleicht den einen oder anderen noch ein bisschen integrieren. Vielleicht setzt sich auch in der Draft, kommt noch was Gutes dazu. Also ich glaube das schon, dass da schon ein bisschen was passieren kann. Aber auf jeden Fall ein Gewinner. Können wir so festhalten, einstimmig. Lenny, bleiben wir doch mal gleich bei dir. Wer ist denn da auf deiner Liste plötzlich mit dem größten Lächeln hängen geblieben?
Ja, tatsächlich, mir fällt es fast schwer, das zu sagen als Eagles-Fan, aber mein Gewinner tatsächlich ist, muss man sagen, das Washington Football Team. Also ein Team aus der NFC East, was letztes Jahr die Playoffs erreicht hat, was ich schon vor 3 Wochen oder 4 Wochen gesagt habe, was ich auch finde, ein katastrophal geführtes Football Team ist. Also der Owner und so, das ist nicht gut, da ist genug Dreck am Stecken, aber rein von der Free Agency, William Jackson gehört, Curtis Samuel geholt, Ryan Fitzpatrick geholt, alleine das zieht ja schon Leute. Dann, was man nicht vergessen noch, der Dark Horse Move. Lamar Miller spielt da jetzt wieder Football. Also habe ich jetzt heute erst gesehen. Wahnsinn. Also sich sehr gut verstärkt. Hatten letztes Jahr schon eine unglaublich gute Defense, die nur besser geworden ist. Hatten eine gut gesiemte Offense, die durch Curtis Samuel, auch wenn ich mich ja sehr negativ gegen ihn ausgedrückt habe letzte Woche, trotzdem sowas wie ein Schweizer Taschenmesser gekriegt hat. Und Ryan Fitzpatrick ist für mich ein deutliches Upgrade zu Dwayne Haskins oder Alex Smith. Von daher bin ich gespannt tatsächlich, was das wird. Und für mich sind sie einer der absoluten Gewinner. Viel richtig gemacht. Sind in einer NFC East jetzt auch absolut weiterhin konkurrenzfähig.
Was ja in der Division nicht ganz so schwer ist.
Das stimmt natürlich. bin tatsächlich auf den Draft auch gespannt. Ja. Ich kann mir immer noch vorstellen, dass es ein QB wird. Das habe ich irgendwo, also kann ich auch immer noch irgendwo. Aber wenn sie sich im Draft jetzt vielleicht noch einen guten Spieler holen, vielleicht einen O-Liner oder so, das Team sieht gut aus. Also ich habe da echt ein bisschen Schiss vor nächstes Jahr. Also die Eagles sind für mich tatsächlich, also gerade in der NFC East, ich habe Angst, alle Spiele, die in der NFC East sind. Also das ist tatsächlich kein gutes Jahr, um Eagles-Fan zu sein.
Aber du hast 8 Siege vorausgesagt, trotzdem Negativrekord ja im nächsten Jahr mit 17 Spielen. Aber gut, schauen wir mal, ob wir das hinbekommen, oder? Das wird interessant werden.
Ja, und Washington, also das Ding ist halt, Ryan Fitzpatrick ist dein Quarterback. Das ist halt eine richtige Chance für Spektakel, Entertainment, aber auch ein Risiko, sage ich auch. Obwohl Ryan Fitzpatrick jetzt die Chance hat, mal zu starten und vielleicht in seinem letzten Karrierejahr noch mal so ein bisschen den Wahnsinn, den positiven Wahnsinn raushängen lässt, den negativen Wahnsinn vielleicht ein bisschen in der Tasche lässt, auch wenn dieser Kreis wahrscheinlich nicht gebrochen werden kann. Von daher bin ich gespannt, aber ich bin sehr positiv gegenüber.
Das würde mich auch sehr interessieren. Flo, was sagst du zu Washington, zum Football-Team?
Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt und bin da eigentlich komplett auch bei Lenny sehr begeistert, in Anführungsstrichen, weil ich habe es immer wieder, wenn man mit Freunden letztes Jahr zusammen geguckt hat, gesagt, die Defense, wow, richtig gut, Washington wäre echt ein gutes Team, hätten sie mal eine Offensive. Und genau da haben sie jetzt angesetzt und das hat die Franchise erkannt. Quarterback-Position bin ich auch natürlich, Fitzpatrick, der Fitzmagic, der zieht immer, das ist natürlich klar. Ob er dann wirklich der ist, wo man jetzt sagt, okay, mit dem werden wir die Playoffs, wieder die Playoffs erreichen und vielleicht auch mal die eine oder andere Runde weiterkommen, weiß ich nicht. Deswegen bin ich gespannt. Ich weiß auch nicht, was sie mit Heinicke vorhaben, der das ja tatsächlich in dem einen Spiel zumindest gar nicht mal so schlecht gemacht hat. Also ich bin auf den Bandwagon von Heinicke auf jeden Fall draufgesprungen. Und zwar mit breiten Armen, weil ich das sehr, sehr interessant fand. Finde ich top. Also Washington hat das, wie Lenny es gerade alle Namen vorgelesen hat, sehr, sehr gut gemacht. Mit denen muss man rechnen als Division-Sieger, gehe ich mal stark davon aus.
okay, das ist auch schon mal eine klare Ansage. Detti, noch einen kleinen kurzen Satz zu Washington und dann dein Gewinner, bitte.
Ja, ich bleibe in der Division. Ich sage auch, dass Washington die Problemzone angegangen ist, die sie hatten. Also sie haben Terry McLaurin steht jetzt da nicht mehr alleine auf weiter Flur mit Curtis Samuel und Logan Thomas. Das war ja alles gar nicht so schlecht. Und Antonio Gibson, also ich halte jetzt von Lamar Miller irgendwie nichts. Ich glaube, der ist durch. Aber okay, er ist kein schlechter Backup. Aber Antonio Gibson wird sicher noch besser werden im zweiten Jahr. Fitzmagic, okay. Heinicke als Backup, ja, schauen wir mal. Also wenn Fitzmagic da jetzt, er muss in die Playoffs kommen. Weil, und er muss in den Pro Bowl gewählt werden, weil sonst kommt er nicht in die Hall of Fame. Also das
ja,
ist
macht alles, er, macht er.
Es muss alles passieren. Aber ich bleibe in der Division. Meine Gewinner sind die New York Giants. Aber es geht ja nur um die Free Agency Gewinner und es geht nicht um, was wird dieses Team erreichen 2021. Also es ist ja sehr populär, auf Gettleman zu schimpfen als GM. Teilweise auch zu Recht, teilweise finde ich es aber auch übertrieben. Ich glaube, dieses Jahr hat er einen guten Job gemacht, weil er auch versucht hat, die Löcher zu stopfen, die im Kader sind. Sie haben Kenny Golladay geholt. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob der Mann 18 Millionen wert ist als Receiver, ob er da, abgesehen von seinen Fähigkeiten bei den tiefen Pässen, eine Stärke von Daniel Jones, manche sagen seine einzige, aber das wird ihm auf jeden Fall nicht schaden. So, das große Problem der Giants ist die Pass Protection in der O-Line. Und sie können den Draft jetzt nutzen. Sie haben den 11. Pick im Draft, um dieses Thema anzugehen. Alle anderen Löcher, die da noch vorhanden waren, haben sie meines Erachtens gestopft. Sie haben eben Golladay geholt. Sie haben Kyle Rudolph geholt. Da war kurz die Frage, ist er nicht doch zu schwer verletzt an seinem Fuß, dass er operiert werden muss und dieser Deal nichtig ist. Er hat aber dann letztlich unterschrieben. Kyle Rudolph ist auch noch nicht 100, auch wenn man das Gefühl hat, dass es so ist. Sie haben Evan Ingram immer noch. Ich weiß, liebe Giants-Fans, ihr hasst ihn alle. Ich habe ihn immer verteidigt. Ich glaube, letzter logischerweise hasst ihr ihn, weil er zu viele Drops hat. Und es gab, glaube ich, ein Spiel gegen die Eagles, wo er bei dem dritten Versuch einen massiven Drop hatte und das wäre das Spiel gegen den Erzrivalen, wäre entschieden gewesen. Also ich kann es nachvollziehen, mag den Spieler aber trotzdem immer noch und er ist immer noch da. Dann haben sie sich John Ross geholt, ehemaliger First-Runner von den Bengals, total gefloppt, viel zu oft verletzt, aber wieso nicht? So, und dann hast du halt einen Receiver-Core von Sterling Shepard, den ich total gern mag, Kenny Golladay, Darius Slayton, der nicht schlechter werden wird und dazu noch als X-Faktor John Ross. Dann die beiden guten Tight Ends. Gehen wir davon aus, dass Saquon Barkley zurückkommt. Aber ich glaube, diese Offense könnte sehr potent sein, wenn sie die O-Line im Draft verstärkt. Und wenn Daniel Jones, ich weiß, es ist unwahrscheinlich, aber sowas Ähnliches macht, was Josh Allen in seinem dritten Jahr gemacht hat. Schauen wir mal. Ich bin kein Fan von ihm, aber bis auf den Quarterback gefällt mir die Offense sehr gut. Und in der Defense, du hast Patrick Graham als Defensive Coordinator behalten. Der war ja bei einigen Teams als Head Coach im Gespräch. Patrick Graham hat einen Sensationsjob gemacht. Du hast James Bradbury, für mich einer der also Top 5 Cornerback in der Liga. Hast Adoree Jackson, ehemaliger First-Round-Pick der Tennessee Titans, hat einen fetten Vertrag bekommen, wir haben es vorhin angesprochen. Der muss aber nicht mal den Nummer 1 Receiver des Gegners decken, sondern deckt dann die Nummer 2 und dafür ist er definitiv gut genug. Dann hast du Logan Ryan als Safety, Xavier McKinney, ich glaube auch First-Round-Pick vor ein paar Jahren und Jabril Peppers, auch ein First-Round-Pick der Browns, glaube ich, vor ein paar Jahren. Also allein dieser Safety-Room ist vollgepickt mit hochgedrafteten Spielern und guten Spielern. Und wenn ich mir dann noch die D-Line anschaue, dann sage ich, okay, du hast Leonard Williams verlängert, du hast Dexter Lawrence, First-Round-Pick 2018 und heute ganz aktuell kam raus, dass Danny Shelton, ehemaliger First-Round-Pick der Browns von 2015, anscheinend zu einem Gespräch bei den Giants ist. Und Danny Shelton, selbst wenn es nur für die Rotation ist, aber ist meines Erachtens ein guter Nose-Tackle, hat seine Stärke gegen den Lauf, wie Leonard Williams hauptsächlich auch. Und dann könnte die D-Line zumindest annähernd an die D-Line des Washington-Football-Teams rankommen. Und die Secondary gefällt mir auch ganz hervorragend. Also für mich die Giants ein Gewinner. Was am Ende dabei rauskommt in der Division, hängt wahrscheinlich sehr massiv von Daniel Jones ab.
Lenny, was hast du zu den Giants?
Gefällt mir. Also ich muss auch sagen, ich finde Dave Gettleman hat, also Leonard Williams habe ich ja vorhin schon erzählt, finde ich ein bisschen viel. Aber machst du. Du willst den Spieler halten. Das musst du machen einfach. Und dann mit, also Flo sagt ja immer, ich sage, es ist alles zu teuer. Es ist meiner Meinung nach sehr teuer, aber ich sage, man kann es vertreten, man kann es machen. Ich finde auch, die Offense und die Defense sehen sehr potent aus tatsächlich. Ich bin da auch bei Tom Brady, hätte ich schon mal gesagt. Ich bin bei Detti, das ist wie...
Das ist ja die gleiche Liga.
Mir tatsächlich ist jetzt auch viel an Daniel Jones. Ich bin mal gespannt. Aus Rivalensicht hoffe ich nicht, dass er den Sprung macht. Ich wünsche es ihm natürlich auch nichts Schlechtes. Ich glaube, für Fantasy Football kann er sehr interessant werden mit der Offense. Bin ich mal gespannt. Detti, aber du wirst hier tatsächlich, einer hat geschrieben, John Ross als X-Faktor, Himmel hilf. Also,
Moment. Ja. Also Stand jetzt ist er Receiver Nummer 4 und war, keine Ahnung, Top-10-Pick der Bengals vor ein paar Jahren. Also für ganz ausgeschlossen halte ich es nicht, dass so ein Spieler, und der war ja auch bei den Washington Huskies, da ist er mir ja auch schon positiv aufgefallen. Und es gab ja einen Grund, warum er damals ein so hoher Draft-Pick war. Also den als Receiver Nummer 4 im Team zu haben, okay, dann nenn ihn nicht X-Faktor, dann nenn ihn halt anders.
Keine Ahnung. Ja, vor allen Dingen kann er ja einfach, also du kannst ja John Ross wirklich, alle anderen können ja Routen laufen und du kannst ja, John genau. Ross einfach nur sagen, einfach geradeaus Attacke. Und einer muss dich ja decken oder ja. Du bist frei. Also das wird man ja von ihm verlangen können. Also von daher, ich finde die Idee auch gar nicht so dumm.
Den Deep Threat. Flo, was sagst du zu den Giants?
Ja, gehe ich mit. Ich habe letzte Woche, glaube ich, gesagt, unterschätzt mir den Daniel Jones nicht, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, du hast gesagt, der ist gar nicht so scheiße, hast
gesagt. Der ist gar nicht so scheiße, habe ich gesagt, wie immer alle tun. Genau, wenn er nicht gerade stolpert, ist er gar nicht so schlecht. So habe ich es, glaube ich, formuliert. Mhm. Und nein, also ich glaube, dass der mit dieser neuen, auch in der O-Line so ein, zwei Positionen und eben auch mit diesem neuen Waffenarsenal, wie wir immer so gerne sagen, in der Fernsehbranche, glaube ich, ganz gut performen kann. Der einzige, von dem ich persönlich allerdings nicht so viel halte, dass ich sage, das ist ein riesen Playmaker auf der Wide-Receiver-Position, ist Shepard. Aber prinzipiell ist der sehr, sehr solide für diese Offensive jetzt mit Golladay zusammen. Also find ich schon gut. Darf man sehr gespannt sein. Und wenn man dann auf Fantasy geht, wie Lenny es gerade gesagt hat, gehe ich auch mit. Und Daniel Jones wird, glaube ich, da sehr, sehr gut performen können. Auch dann eben mit, wenn Barkley wieder da ist, eben mit Run-Pass-Options, die sie vielleicht wieder ein bisschen mehr ins Laufen, witzigerweise, bekommen würden. Also da kann man, glaube ich, schon mit einigen rechnen, in der Offensive zumindest, ja.
Ich denke auch, dass da offensiv ein bisschen was gehen kann, auch wenn das natürlich dann sehr interessant wird, was in der Division passiert. Ich bleibe nicht in der Division, aber ich bleibe in der gleichen Stadt auf jeden Fall, weil ich habe mir die Jets rausgenommen und ich denke mal, dass da alleine schon durch den Headcoach, durch Robert Saleh, eine ganze Menge Feuer reinkommt. Es ist auch ein Franchise mit einigen Baustellen. Die haben aber, glaube ich, auch mit Joe Douglas, einen General Manager, der mit einem relativ dicken Portemonnaie in die ganze Sache reingegangen ist, also ziemlich gut ausgegeben, aber nicht die Nerven verliert. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ja, wir haben ja auch vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, was so bei den Browns passiert. Auch die Broncos haben das ja auch, sind auch gut auf einem guten Weg, aber ich finde einfach, dass da an den richtigen Schlüsselpositionen ganz gut darauf geachtet wurde, auch mal so den einen oder anderen Difference Maker zu bekommen. Wir haben ja über den Carl Lawson schon gesprochen, Detti, vorhin hast ja auch schon ein paar Sachen drüber gesagt, von den Bengals, ein sehr, sehr guter Deal, hat unheimlich viel auch bewegt, jedenfalls mehr als die beiden Leader der Jets im vergangenen Jahr mit Basham und Franklin Myers, aber ich denke mal, dass der definitiv einen Impact haben wird. Corey Davis als Wide Receiver ist jetzt vielleicht nicht der größte Name, aber er hat auch fast 1000 Yards gemacht mit 65 Catches, also kann, denke ich mal, auch mit Crowder, denke ich mal, durchaus eine sehr interessante Anspielstation werden. Ich denke mal, mit dem, was wer auch immer dann der Quarterback sein wird, doch, denke ich mal, auch eine ganz gute Anspielstation und wird auch einen Impact haben, bin ich auch ziemlich sicher. Und dann haben wir noch Jared Davis, haben wir auch als Linebacker vorhin angesprochen, der hat auch mal 100 Tackles in einer Saison gehabt, da ist also auch was passiert. Ich denke mal, also aus Detroit, ich denke mal, dass da also auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Impact kommt. Und wenn man das Ganze so ruhig weiterführt und guckt, was passiert, da wird sich auch noch einiges ergeben. Die Draft wird sehr interessant werden. Da bin ich auch sehr gespannt, in welche Richtung die Jets dann gehen, was dann wirklich auch so ihrer Meinung zu dem passt, was sie in Zukunft machen wollen. Aber ich glaube, die Jets, klar, kommen sie aus einem sehr bescheidenen Niveau, aber ich glaube, durch die Free Agency haben sie an den richtigen Stellschrauben gedreht, oder?
Ich gebe dir bedingt recht. Also ich finde so, es ist, du hast halt das Receiver-Core, finde ich, wirklich gut auch in der Tiefe mittlerweile. Also Denzel Mims, Corey Davis, Jamison Crowder und Keenan Cole haben sie auch noch geholt von Jackson. Ja. Das finde ich okay, ja. Was mir völlig fehlt, ist die O-Line. Also die O-Line fand ich letztes Jahr schon nicht so gut und da ist gefühlt nichts passiert. Die haben
ja, ist gar nichts passiert. Kein einziger Spieler, glaube ich. Ne?
Ja, Denfini haben sie geholt, ein Guard tatsächlich. Ja. Aber das, also, das verstehe ich tatsächlich nicht. Und im Draft werden sie ja mit dem zweiten Pick höchstwahrscheinlich einen Quarterback nehmen. Sie haben ja durch den grandiosen Jamal Adams Trade noch einen zweiten Pick in der ersten Runde, wo Detti Grinz wird, wo man sicherlich O-Line adressieren kann.
Ich glaube auch, dass das da dann passieren wird.
Ja. Also Detti und ich haben die Woche auch schon ein bisschen über Teams geschrieben, kann ich ja sagen. Und im Prinzip können wir uns die Jets, da sind wir beide so ein bisschen drauf einig, so vorgestellt. Es gab ja damals diese großen Obama-Plakate, wo drauf stand Hope unten vor Obama. Und so ein bisschen könnte man jetzt das Jets-Logo auch oder Robert Saleh oder Joe Douglas und dann auch Hope drunter schreiben. Also Hoffnung ist da echt ein großer Gedanke. Und die Hoffnung, glaube ich, stirbt zuletzt auch bei vielen Jets-Fans. Ich glaube, man hat jetzt endlich etwas Ruhe, auch generell in der Franchise, auch ownermäßig wurden da ja, wie nennt man das, etwas geklärt, Komplikationen so ein bisschen geklärt, die, Gott, wie nennt man das, wenn man etwas zu tun hat, egal, die wurden neu verteilt, Kompetenzen, das wollte ich sagen, wurden neu verteilt.
Damit kennt es nicht so gut aus, aber ja.
Ich würde sagen, wenn man was zu tun hat, nennt sich das meistens Arbeit. Aber
was war das noch, wie heißt das noch, Arbeit? Ah ja, okay.
Kompetenzen wurden verteilt, ja. Man hat vielleicht einen Headcoach oder man hat einen ruhigen Headcoach, man sagt, man hat jetzt die gute Shanahan-Offense, die geht ja als sehr potent auch. Und ich glaube auch, die Hoffnung stirbt da zuletzt. Ich glaube, sie sind diese ruhigeren Gewässern. Jetzt bin ich gespannt. Ich gehe davon aus, dass es Zach Wilson wird. Der Junge hat Potenzial, ist eine Big-Play-Maschine. Schauen wir also mal. Also ich gebe dir da bedingt recht, aber dieses O-Line-Problem, das hat Flo letzte Woche auch schon angesprochen, als wir über die O-Liner geredet haben, das stört mich bei den Jets. Das ist keine O-Line, die du einem jungen Quarterback vorlegen willst. Und wenn uns letztes Jahr Joe Burrow 1 gezeigt hat, dann du brauchst eine gute O-Line für deinen jungen Quarterback.
Ja. Ja. Daddy, was sagst du?
Naja, weil du Burrow sagst, der hat ja heute Jamar Chase ins Spiel gebracht. Also Twitter hat ihn ins Spiel gebracht, weil er angeblich dafür votieren würde, dass die Bengals an Nummer 5 Jamar Chase von LSU nehmen, seinen alten Spitzel. Ich vermute aber, dass sie auf O-Line gehen und Sewell draften, aber wie auch immer, wir werden sehen. Ich sag zu den Jets so viel, sie haben letztes Jahr einen guten Job gemacht. Ich glaube, dass Joe Douglas generell einen guten Job macht. Ich glaube, dass Robert Saleh, es würde mich schon sehr wundern und die Erwartungshaltung kommt ihm natürlich auch sehr entgegen. Also natürlich ist die Euphorie jetzt gerade grenzenlos, aber ich glaube, es ist auch berechtigt, weil er einfach ein geiler Typ ist. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Mich würde es sehr wundern, wenn es nicht so ist. Vor allem, wenn du von der Aura von Adam Gase kommst. So, und dann als Team bist du da euphorisiert und als Fanbase sowieso. Also ich glaube an Robert Saleh und ich finde die Moves, die sie gemacht haben, gut in der Free Agency. Sie werden dann mit dem zweiten First-Round-Pick vermutlich, hoffentlich, wie auch immer, die O-Line bedienen und dann passt es schon alles. Und dann haben sie, keine Ahnung, sie haben ja auch noch Tevin Coleman geholt, der Saleh aus San Francisco kennt und naja, das ist jetzt kein Game-Changer natürlich, aber du musst halt schauen, dass du auf der Running-Back-Position da auch ein bisschen einen Splash hast. Ich weiß nicht, ob Coleman da genug ist, aber also Running Back bekomme ich im Draft ganz spät oder undrafted. Hashtag James Robinson von den Jaguars. Also ich glaube, die Voraussetzungen sind ganz gut bei den Jets.
Die Shanahan Offense kann ja jeden Running Back spielen lassen.
Eben.
Ja. Flo, was meinst du?
Bin ich schon eurer Meinung. Was ich sehr interessant finde, eben weil Saleh ja die von der Defensive der 49ers, ja natürlich ist zu dem 49ers-Fan, wollte ich sagen, natürlich glaube ich sehr, sehr weh. Und da finde ich es gut, mit Jalen Rankins und Vinnie Curry haben sie für die D-Line ordentlich zugelegt. Das finde ich zwei sehr, sehr gute D-Liner für die Jets, muss ich sagen. Und ansonsten habt ihr eigentlich schon alles gesagt. Weil O-Line habe ich, wie gesagt, letzte Woche ja schon mal erwähnt. Und dann schauen wir mal, was sie da im Draft machen. Aber prinzipiell gute Arbeit. Und ob der Sam Darnold dann da nochmal irgendwie so eine große Chance bekommt, geht man jetzt nicht davon aus, logischerweise dann. Vielleicht freut er sich auch, weil durch so eine löchrige O-Line, da hast du auch keinen Spaß als Quarterback.
Ja, unterschreibe ich auch sofort, dass da noch ein bisschen Hausaufgaben sind. Aber wie gesagt, Running Back kriegt man, glaube ich, noch relativ spät oder auch noch nach der Draft. Gibt sicherlich noch den einen oder anderen Undrafted, den man sich holen kann. Dann hast du in der Offensive Line natürlich mehrere Baustellen. Aber ich sag mal so, ja klar, ein guter Center wäre sicherlich schon mal ganz interessant. interessant, dass man so ein bisschen darauf dann aufbaut. Oder halt ein starker Left Tackle. Der würde auf jeden Fall auch schon für einen jungen Quarterback ein bisschen Sicherheit geben. Aber wie gesagt, gucken wir mal, auf was da jetzt kommt, wer dann nachher am Ende des Tages die Offense führen wird. Aber ich glaube, das wird schon interessant werden. Und wie gesagt, es geht ja auch nur darum, wie man die Free Agency jetzt angegangen ist. Und vor allen Dingen, ob man jetzt mit der Brechstange reingeht, ob man da Millionen und Millionen, Millionen raushaut oder ob man sagt, wir gehen da Schritt für Schritt vor, auch wenn das Potenzial oder auch das verfügbare Geld natürlich auch eine vorhanden ist und eine gute Rolle spielt.
Wohin geht denn Sam Darnold?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Daddy, was sagst du?
Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber ich habe auf YouTube gerade gelesen, da schreibt jemand, die Jets sind wie Schalke. Und die Antwort darauf ist ja, aber die Jets haben mit Robert Saleh wenigstens Ralf Rangnick bekommen. Also schauen wir mal, was er daraus macht. Ich schließe es auch aus, dass Sam Darnold bei den Jets bleibt und dass sie keinen Quarterback an zwei draften. Aber vielleicht nochmal lustigerweise zu dieser Twitter-Geschichte. Es wurde ja bei Zach Wilson, es wurde ja getwittert, dieser Wurf von seinem Pro Day, als er über links ausgebrochen ist aus der Pocket und dann gegen die Laufrichtung nach rechts wirft. Und alle sind total eskaliert und völlig ausgeflippt. Und ein paar Stunden später gab es die gleichen Würfe von Sam Darnold. Ich glaube, vom letzten Jahr. Und Daniel Jones. Und Flo und ich haben uns vor der Sendung ein bisschen unterhalten. Wir gehen beide davon aus, dass das doch die meisten Quarterbacks in der NFL können. Aber Flo, glaube ich, du bist ja in den Stanford-Quarterback verliebt. Der kann es besser als alle anderen.
Ja, ich habe es erzählt. Ich bin beim Pro Day von Davis Mills hängen geblieben und habe dann tatsächlich unseren DAZN-Experten Adrian Franke öffentlich da mal
öffentlich an den Pranger gestellt.
Genau, öffentlich an den Pranger gestellt, was er eigentlich von dem hält. Ich gucke jetzt mal kurz, habe immer noch keine Antwort bekommen. Nein, Schmarrn. Und da muss ich sagen, der hat genau das Gleiche gemacht und es war richtig gut. Deswegen glaube ich, weil wir auch darüber redet ja nächste Woche, vielleicht auch natürlich als Ausblick für euch, sagen kann und sagen muss, dass auf den ersten 3 bis 4 Positionen im Draft Quarterbacks natürlich über den Tresen gehen werden. Und dass ich finde, dass sie sich natürlich sportlich rein von den Fähigkeiten her, bevor der Lenny jetzt wieder reinhakt und sagt, nee, sehe ich anders, rein von den sportlichen Fähigkeiten, von den athletischen Voraussetzungen her, sich die alle nichts nehmen, aber natürlich eine Intelligenz da sein muss für gewisse Schemes zum Lernen. Und ich einfach nur mal den Davis Mills auf irgendein Draftboard dieser Welt bringen wollte. Ja, hat nicht ganz geklappt durch meinen Tweet, aber schauen wir mal, wo der landet. Ich bin gespannt. Und zu Sam Darnold wollte ich nur sagen, ich glaube, dass die Jets es öffentlich, aber nicht, dass er vielleicht gar nicht irgendwo hingeht, sondern wenn sie Zach Wilson oder wen auch immer nehmen, er einfach bleiben wird und dann wird man sich relativ spät entscheiden, wer als Starter spielt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Macht ja auch Sinn. Ne? Kannst mir über College Prospects sonst was erzählen, Flo? Da würde ich dir nie widersprechen, weil das ist wirklich ein Bereich, wo ich gar keine Ahnung habe. Ich lese mir dann immer irgendwelche Draft-Reviews durch und sage dann immer, das wiederhole ich dann einfach nur und sage, ja, ich habe aber gelesen, ich glaube athletisch nämlich, da gebe ich dir völlig recht, athletisch können diese Quarterbacks alle das Gleiche. Also ich glaube, mal können sie ein bisschen höher werfen, mal können sie ein bisschen schneller laufen, aber ich glaube athletisch können die gefühlt alle das Gleiche.
Musst du ja auch
deswegen, mitbringen. Ich war so begeistert von dem und den hat keiner auf dem Zettel, zumindest in Deutschland. Ich habe ein paar Leute gefragt, keiner. Und ich saß 4 Uhr nachts vorm Fernseher, warum auch immer, diesen Pro Day angeschaut, weil ich einfach Langeweile hatte und dachte, geil, den will ich haben in meinem Team. Komm bitte.
Ja, pass auf, du kannst dir den jetzt hinpatchen. Das wird geskippt, oder wie sagst du immer, Lenny? Skip das? Nee, clip behalte das. Das wird geklippt. Und dann in einem Jahr. Dann kommt der Hauser ums Eck und sagt, ich hab's eigentlich schon immer gesagt, der von Stanford wird ein Superstar.
In 10 Jahren hat er dann 5 Super Bowls gewonnen. Das ist doch super.
So schaut's nämlich aus.
Ja, richtig. Das ist hervorragend.
Dann kann ich endlich mal mehr Gage verlangen, dann durch meine Expertise.
Definitiv. Wir machen gleich im Anschluss die Verhandlungen dafür. Also es war eine super Runde. Vielen, vielen Dank. Detti, vielleicht kannst du noch mal so einen kleinen Ausblick geben, was uns noch erwartet diese Woche. Kommt da noch ein bisschen was an Content?
Lasst euch überraschen. NFL Boulevard mit Kutsche und Gast könnte sein. Bam und Bärtig mit Stolle könnte durchaus möglich sein. Folgt einfach unseren Kanälen auf allen Plattformen. Auf YouTube bitte abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Und vielleicht noch Max, da warst du nämlich gestern am Start im Clubhouse. Stopp, halt, also Clubhouse. Wir machen keine Werbung fürs Clubhouse. Wer das nicht mag oder wer kein iPhone hat und es gar nicht nutzen kann, wir verlängern das als Podcast. Das heißt, alle Clubhouse-Sitzungen, die wir momentan über die ELF haben, jeden Sonntag, auch kommenden Sonntag wird es wieder so sein. Gestern gab es einen sehr interessanten Talk zu den Ereignissen in der ELF, die sich letzte Woche abgespielt haben, zu Teams, die da ausgetauscht wurden und rausgeschmissen wurden und ersetzt wurden. Das war ein super Talk, fand ich. Hört euch das als Podcast an, liebe Podcast-Hörer. Und wir haben die Möglichkeit, also wie gesagt, die Clubhouse-Sitzungen, die wir zum Thema ELF haben, bei uns als Podcast anzubieten. Und das würde ich sehr empfehlen. Vielleicht magst du noch mal deinen Eindruck von gestern. Ich fand es großartig.
Ja, absolut. Und es ist natürlich eine Liga, die sehr in den Anfängen ist und da passiert sehr, sehr viel. Und wir haben einfach mal so die Frage auch in den Raum gestellt, auch mit Journalisten, Ralf Schmidt aus Hamburg und Oliver Knaack aus Berlin von der BZ, wie so die Kommunikation ist und was so passiert und was sie so mitbekommen und so weiter. Und die Fragen muss man einfach auch stellen, weil da passiert jetzt wirklich sehr, sehr viel. Und wir haben ja auch in den letzten Wochen schon sehr viel über die ELF berichtet und auch sehr, sehr interessante Gäste gehabt. Und da hat sich tatsächlich einiges getan, da ist einiges hin und her geschoben worden und wir wollten einfach mal so in die Menge fragen, wie das Meinungsbild ist, welche Informationen hat, weil es fehlt natürlich so ein bisschen auch an Informationen, so eine reine Pressemitteilung reicht dann manchmal nicht, da muss man natürlich auch ein bisschen in die Tiefe gehen, ohne jetzt irgendjemanden den schwarzen Peter zuzuschieben, aber ich glaube, wir haben da einen sehr, sehr schönen Talk gestern gehabt, auch der Max Parz, von der General Manager von den Hamburg Sea Devils ist noch
mit dazu gekommen. Ja, viel Respekt, weil der hat dann super. Sozusagen die Liga repräsentiert. Ja, nee, das war relativ spontan, aber ich fand es großartig, dass er sich den ganzen Fragen gestellt hat.
Natürlich, klar. Und es geht ja auch gar nicht darum, jetzt das alles mit kritischen Augen zu betrachten, sondern einfach so die Informationen. Jeder will natürlich wissen, was passiert, warum es passiert. Schafft die ELF also genauso wie die GFL ist in diesem Jahr wirklich zu spielen aufgrund der Situation, die da draußen immer noch präsent ist und stark präsent ist. Also das wird für Football Deutschland, Football Europa weiterhin ein großes Thema sein und das sind einfach so die Themen, die wir besprechen und natürlich alles rund um die ELF, also da werden wir jeden Sonntag wieder sehr interessante Gäste haben und da einfach ein bisschen drüber sprechen und natürlich auch eine tolle Sache, wenn man da ein bisschen mit teilhaben kann und auf die Bühne kommen kann, ein paar Fragen stellen kann direkt live, aber wie Detti es angesprochen hat, die Folge von gestern ist auch schon live, kann man sich im Podcast schon anhören und hat auch sehr, sehr viel positives Feedback bis jetzt gebracht, also finde ich auch sehr schön, dass wir das machen und da viele Leute mitmachen und viele Leute zuhören und damit sich mit einschalten. Das ist schon ein sehr interessantes Thema.
Genau, also auf jeden Fall zuhören. Zwei Sachen habe ich noch. Einer hat gefragt, PG bei YouTube, ob es eine Drafterei gibt von der Footballerei. Lass dich überraschen. Infos kommen demnächst. Nächsten Montag sehen wir uns dann hier. Da machen wir dann Special Teams Free Agency. auch über 2 Stunden reden wir über Kicker, Panther und Longsnapper.
Der Flo, wollte das unbedingt. Unbedingt gewünscht.
Ja, und genau. Firestarter, genau, machen wir alle. Ja, super, das ist doch geil.
Du solltest es doch nur machen, Lenny, weil du doch überlegt hast, als Longsnapper vielleicht in die NFL einzutreten, oder nicht?
Ja, aber das ist vielleicht jetzt schwer. Ja. Ich habe mich wirklich informiert, Flo, du musst den Ball snappen und du musst dann mal einen Punt oder so auch der Erste sein, der direkt dahin läuft und diesen Spieler jagt. Das ist voll anstrengend. Also dann werde ich lieber irgendwie Kicker oder Holder Lenny, oder so Lenny machen.
Lenny, du wirst Gunner.
Das ja, Gunner, wird genau.
Gunner. Das ist hervorragend. Nee, hat das mal in der NFL Europe gemacht, diese Gunner-Position? Ja, ich hab das mal in der NFL gemacht, diese Gunner-Position. Da haben sie mir dann so 2 allocated NFL-Cornerbacks vor die Nase gestellt. Und dann sagten sie, ja, du musst einfach nur dann das Feld runterlaufen. Das hat nicht so gut geklappt. Also, entweder lag ich im Aus irgendwo oder ich bin eigentlich anstatt nach vorne eher nach hinten. Also, das war brutal. Also, es ist unglaublich, was die dann mit dir machen. Also, das tut richtig weh. Und du bewegst dich auch keinen Millimeter nach vorne. Das ist genau das Richtige für dich.
Ja, geil, da habe ich Bock drauf. Großartig. Es gibt ja leider kein Team mehr in Hildesheim Hannover. Das wäre meine Chance gewesen.
Das wäre deine Chance gewesen. Also ich hätte auch bei Schuhane dir auf jeden Fall noch ein gutes Wort für dich eingelegt. Vielen Dank, Lenny, dass du heute da warst. Vielen Dank für deinen Input. Ja. Detti, es ist mir immer eine Ehre mit dir. Flo, ich finde es super, dass wir zusammen einen Podcast gemacht haben, eine schöne Show gemacht haben. Ich hoffe, dass es wieder dazu kommt. Ja, vielen, vielen Dank an euch und gutes Stündchen, knappes Stündchen, nicht mal ganz, ne? Locker. Wie immer, ne? Wie immer, wenn wir das machen. Regie lacht sich kaputt. Wir danken euch da draußen für eure Kommentare und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Ciao, tschüss. Ciao.
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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.